das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 100. Folge! Ja, 100 Folgen AE-Team. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir haben gedacht, mein Gott, worüber reden wir denn bitte in Folge 100? Und haben gedacht, es wäre ja eigentlich ganz cool, zum einen so ein bisschen ein paar Sachen Revue passieren zu lassen und zum anderen haben wir uns gedacht, wir lassen uns mal interviewen. Und da ich neulich interviewt wurde für Milkids, unser Familienmagazin hier in Bielefeld, von der lieben Fame, habe ich gedacht, die Fragen waren cool. Wir hatten ein mega krass cooles Gespräch, was irgendwie viel länger war, als es irgendwie normalerweise ist, weil es einfach irgendwie gepasst hat. Und ich habe gedacht, ich frage mal Fame, ob sie uns nicht interviewen will. Habe dann eben gedroppt, dass wir nichts vorbereitet haben. Aber Fame kann das. Sie macht das jetzt hier aus der Hüfte mit uns. Mm. Und ja, herzlich willkommen Fame, auch Mama von zwei Kindern, nicht alleinerziehend. Und da haben wir uns gedacht, das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, nochmal interviewt zu werden von jemandem, der ja vielleicht auch so ein bisschen zeigen kann, dass ja nicht alles, was unsere Themen sind, unbedingt nur Themen von Alleinerziehenden sein müssen oder sind. Und trotzdem nochmal so ein bisschen rauszukristallisieren, ja, vielleicht auch, was so die Dinge waren, die wir gelernt haben in den letzten 100 Folgen in 41 Interviews. Ich habe es gestern Abend extra nochmal durchgezählt. Silke ist übrigens auch da und achso, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sina, was ist hier? Überraschung, Surprise. Ja, wir sind mal wieder in einem Studio. Wir sind nicht in unserem Wohnzimmer. Wir haben keine Kinder im Nebenzimmer. Doch, eins haben wir, aber ja, tatsächlich, wir sind hier in Bielefeld bei der Podcast-Fabrik zum ersten Mal live direkt im an Studio. Einem professionellen Mikro und einem Stehtisch. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen.
Mal gucken. Ja, für mich gut nach meiner OP.
Deswegen, also wir heute mal nicht aus dem virtuellen, sondern dem richtigen Podcast-Studio.
Zusammen.
Zu dritt.
Zu dritt.
Ja. Haben wir das schon mal gehabt?
Nein. Ja. Ja, Fame, herzlich willkommen.
Vielen schön, Dank, hallo.
Schön, dass du da bist und ja, wir freuen uns auf deine Fragen.
Ja, ich mich auch. Die ich mir gerade locker flockig überlegt habe. Genau. Ja, Mädels, Learnings aus 100 Folgen, das AE-Team. Erzählt mir doch mal.
Also erstmal, wie gesagt, von diesen 100 Folgen haben wir 41, also gut 40% unserer Folgen waren mit Interviewgästen und ich glaube, für mich war mit das allergrößte Learning, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass wir überhaupt nie dieses Klischee gefunden haben. Also diese größte Sorge am Anfang, wenn man alleinerziehend wird, oh mein Gott, mir wird in den Medien immer nur dargestellt, wie schlecht es Alleinerziehenden geht, jetzt muss es mir auch so schlecht gehen, jetzt bin ich hier im Hartz-IV-TV gefangen, in meinem persönlichen Drama und eigentlich passe ich da gar nicht rein. Ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich jetzt hier das letzte Licht in der Nahrungskette. Dieses Bild, was uns medial verkauft wird, wie das Leben von Alleinerziehenden aussieht, das bestätigt sich überhaupt gar nicht in diesen 41 Interviews. Und es ist nicht so, dass wir die Personen vorher kennen würden, sondern es kommt über Social Media, es kommt über unseren E-Mail-Account. Ja, wir wissen gar nicht, können die Leute sich überhaupt artikulieren und laden die in den Podcast ein. Und es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass wir gesagt haben, mein Gott, das war jetzt aber wirklich so das, was uns da in den Medien, in der Presse immer präsentiert wird. Alles eloquente, hochgebildete Frauen teilweise, wo du wirklich das Fazit ziehen kannst, nein, man ist nicht alleinerziehend, weil man nicht schön genug ist oder nicht schlau genug ist oder überhaupt nicht dies oder jenes genug ist, sondern es ist einfach ein Querschnitt in der Gesellschaft, der dieses Bild, also Alleinerziehende sind einfach überall und es ist nicht diese Armutsnummer zwangsweise, klar, ist ein höheres Risiko vielleicht da reinzufallen, dadurch, dass Staat und Gesellschaft eben auch so sind, wie sie sind, kommen wir nachher noch drauf, aber das ist für mich mit das größte Learning, so dieses Nein, es sind normale Menschen, normale Frauen, normaler Bildungsgrad. Und es hat nichts damit zu tun, was uns da im Fernsehen gezeigt wird, was sehr beruhigend ist. Und ich glaube auch mit der Grund ist, warum unser Podcast hilft. Das ist das, was uns immer gespiegelt wurde, viel gespiegelt wird, dass es sehr hilft. Ja, das ist, glaube ich, für mich so Learning Nummer eins.
Ja, und auch ein anderes Learning für mich ist, dass wir einerseits dieses gesellschaftliche Bild ja irgendwie aufbrechen mit unseren Folgen auch und auch eine sehr große wachsende Zuhörerschar bekommen haben, vor allem letztes Jahr. Wir haben so viele neue Hörer bekommen und haben uns ja auch gar nicht so in irgendwas pressen lassen. Ne? Wir haben ja auch viele Ideen am Anfang gehabt oder auch Vorgaben bekommen von professionellen Podcast-Produzenten, die sagen, ja, vielleicht einmal im Monat veröffentlichen oder vielleicht kürzer, ne? So die Aufnahmespanne ist recht klein, vielleicht so zwischen 15 und 20 Minuten bleiben. Mhm. Ja. Und da muss ich sagen, hat Sina wirklich gesagt, nö. Die Interviews sind so lang, wie sie sind. Teilweise sind sie auch gar nicht groß gekürzt, teilweise über eine Stunde. Mhm. Und genau das wurde mir auch vor kurzem gespiegelt, ist was Besonderes, weil dadurch kommt man in eine Tiefe rein. Und es hört sich für viele Alleinerziehende, die allein oft zu Hause sind oder in den Abendstunden alleine sind oder vielleicht auch gerade nochmal Essen kochen müssen oder im Auto alleine sitzen und so mal so aus dem Hamsterrad so ein bisschen rauskommen können. Genau diese Tiefe und diese Länge macht ein ganz großes Erfolgsgeheimnis bei uns aus. Und eine sagte, es ist so schön, es ist fast so, was man ja oft nicht hat, dass man sich unter Alleinerziehenden einfach mal so trifft. Also sie meinte, es ist wie, wenn man gemeinsam am Tisch sitzen und einen Kaffee trinken würde, weil man das ja sonst so im Alltag oft gar nicht erfährt. Ja, oder man muss extra zu einem Alleinerziehenden-Treffen hin. Das ist dann vielleicht nur einmal im Monat.
Und Babysitter.
Dann gibt es vielleicht auch sehr viele negative Geschichten, die einen runterziehen. Und das ist bei uns irgendwie so locker flockig aus der Hüfte raus, in einer gewissen Länge, wo man auch einfach einen schönen Einblick bekommt. Und das ist auch für uns ein Learning, dass es gut war, es einfach zu machen und nicht uns vorher tot zu analysieren, was würde jetzt eventuell gut ankommen.
Und ich glaube tatsächlich auch dieses Nicht-Skripten. Also die ersten Folgen waren natürlich, dass wir uns Notizen gemacht haben, Stichpunkte und so. Ich mache das mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei dem Interview, was noch kommen wird demnächst, Rainer Becker,
ja,
wo es halt eben auch um so Fachfragen geht, wo wir dann nochmal so kleine Star-Momente haben.
Also Rainer Becker, Steuerfachfrau, genau. Selbst Alleinerziehende.
Klagen am Gange
kämpft. Vom Europäischen Gerichtshof, ja.
Auf höchstem Niveau für Verbesserungen auf staatlicher Ebene für Alleinerziehende. Ist natürlich super spannend, weil von Anfang an eins unserer Kernthemen ist, ey, Steuerklasse 2 und Ehegattensplitting. Mhm. Also das ist ja so unser Endgegner, dieses Ehegattensplitting. Und
ich sag mal nicht das Ehegattensplitting, das darf ja von mir aus bleiben.
Nee, aber es geht halt ja darum, sich da reinzuklagen,
so wie Rainer aber das macht. Eine Beziehung, also beziehungsweise eine adäquate Familienbesteuerung, die jetzt dem gleich oder ähnlich ist und
richtig,
nicht nur Ehegatten vorbehalten ist.
Genau. Ja, also solche Sachen, wo es dann aber auch darum geht, dass man nochmal sich selber ein bisschen Wissen aneignen muss, bevor man da einfach so reingeht. Ganz oft geht es ja um persönliche Erfahrungen und ich glaube, das ist auch was. Also zum einen, nur die Folgen mit uns beiden sind an sich, glaube ich, schon ein bisschen spannender, als wenn jetzt einer alleine so einen Podcast macht, weil wir auf zwei völlig verschiedene Arten alleinerziehend geworden sind. Ich in der Schwangerschaft verlassen, alles von Anfang an irgendwie alleine, inklusive der Entscheidung treffen, will ich dieses Kind oder nicht. Mhm. Und Silke, der noch irgendwie in Ende der zweiten Schwangerschaft gesagt wurde, ja, dann noch ein drittes. Und 14 Tage war das Kind Nummer 2 auf der Welt. Ja. Und dann hieß es, ja, Familie ist nicht so mein Ding.
Also ich bin praktisch aus diesem Heilen und Fame, verkörpert es ja heute für uns auch so ein bisschen, ne? Verheiratet? Bist du verheiratet?
Ja,
verheiratet. Zwei Kinder,
ja.
Junge Mädchen.
Schön,
ne?
Bubble, junge Mädchen, Mädchen, junge.
Ja, bei mir war junge Mädchen, also auch die Bubble. Ja. Wie gesagt, man ist zusammengezogen, wir haben sogar noch ein Haus gekauft. Also wirklich so dieses absolut Klassikerbild, aus dem bin ich ja runtergefallen, hört sich immer so ein bisschen. Ja, es ist halt eine
so rausgekickt so.
Ja, es ist halt so, ne, von Tag dieser rosa weg. Wolke, ja, in der man sich ja auch so abgesichert fühlt. Und das wären für mich auch Fragen an dich. Fame, die ja sich jetzt...
Ich stelle die Frage.
Ja, aber das ist ja auch tatsächlich in meiner Ehe eine ganz große Angst gewesen, dieses, ich bin ja sozusagen gemünzt auf dieses Liebesschema, weißt du? Die Männer sind ja meistens die, die auch dann mehr Vollzeit arbeiten, die besseren Gehälter auch oft kriegen, Gender Pay Gap, das ist ja auch alles kein Geheimnis, ja. Und wenn die so eine Beziehung verlassen, dann fallen sie nicht so tief, zumindest auch nicht finanziell. Nee. Auch Rentenpunkte sind irgendwie in einer guten Anzahl da.
Verpflichtungen hat man keine. Man kann über seine Rechte streiten, aber man hat keine Verpflichtung.
Die Sina hat da so ein bisschen Sarkasmus gerade.
Was?
Aber so würde ich es auch fühlen, also auf jeden Fall.
Und
man hat halt einfach diese Gedanken, der Mann trägt das Ganze. Man sagt ja auch irgendwie, man ist das Zugpferd, ist an der Spitze und so fühlt man sich ja auch. Also gerade auch, wenn dann das Zweite kommt.
Was nur geht, weil die Frau alles trägt, wenn man es mal realistisch betrachtet.
Zu Hause.
Richtig,
also zu Hause
Care-Bereich, der also ja keine
Beachtung es ist halt, ist bei uns auf jeden Fall klar aufgeteilt.
Das heißt, der Mann geht arbeiten,
genau, du bist zu Hause. Genau, ich bin zu Hause, bin bis gerade auch komplett zu Hause gewesen nach Leo, Kind Nummer 2. Gut zwei Jahre und steige jetzt so langsam ein. Aber von dem, was ich jetzt gerade verdiene, könnten wir halt noch nicht mal die Miete zahlen.
Das glaube ich.
Das habe ich zu Sina auch gesagt, wenn jetzt was passieren würde, was würden wir denn machen? Also wir sind ganz klar auf Andi angewiesen. Andi hatte auch den tollen Vorschlag, er würde mal in Elternzeit gehen, aber auch von meinem vollen Gehalt könnten wir halt nicht so leben, wie wir jetzt gerade leben, was aber auch daran liegt, die Frauen sind halt in den Jobs
schlechter
bezahlt, die nicht so gut entlohnt werden. Ne? Also das Einkommen unterm Strich würde definitiv nicht für diesen aktuellen Lebensstandard reichen.
Aber habt ihr so mal untereinander in der Ehe mal so gesprochen über so Worst-Case-Szenarien?
Ja, haben wir.
Oder gibt es irgendwie finanziellen Ausgleich oder bezahlt er für dich irgendwie eine Rentenversicherung oder irgendwas?
Ja, würde ich auch jedem da draußen empfehlen, der
das
in der
Heilbubble ist, das zu klären. Learning. Das ist ein ganz großes Learning aus diesem Wunschdenken, wenn, was wäre wenn? Ja.
Wurde durch Sina quasi bei mir angestoßen. Also schon so gewesen, dass nicht nach Lottas Geburt, da hatte ich das alles noch nicht so doll, weil ich, glaube ich, auch deutlich jünger war. Ich war da frische 28. Bei Leo war das schon so, dass ich nach ein paar Wochen gesagt habe, du Andi, was ist eigentlich, wenn du hops gehst? Also wie bin ich abgesichert? Ich kann ja auf einmal nichts mehr zahlen. Ich bin in Elternzeit, ich kriege zwar Kindergeld, aber schon alleine die Miete könnte ich nicht abdecken oder könnte ich gerade so abdecken, aber den ganzen Rest nicht. Mhm. Und da haben wir dann geschaut, beziehungsweise hat er geschaut, wie dann eine Absicherung gegeben ist. Das wollte ich dann auf einmal. Das kam aus dem Nichts. Mhm. Weil ich irgendwie war auf dem Weg zur Arbeit im Dunkeln, da habe ich gedacht, was ist, wenn ein Unfall passiert? Was mache ich dann? Dann stehe ich hier mit zwei Kindern. Mhm.
Wobei du dann ja fast noch das Glück hast, dass du Halbwaisenrente für die Kinder kriegst und Witwenrente kriegen würdest, bis das jüngste Kind volljährig ist. Aber wenn der sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe, dann hast du ja wieder das nächste Problem. Dann musst du erstmal um Unterhalt kämpfen, kannst du ausrechnen, ob überhaupt was überbleibt.
Selbst ja, das habe ich ihm gesagt. Also ne? Wenn er auf so dumme Ideen kommt, dann muss ich ihn leider
verklagen.
Und was ist, wenn du auf so dumme Ideen kommst? Ja. Ja. Und was ist, wenn du keinen Bock mehr hast? Musst du immer in dieser Beziehung jetzt bleiben?
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, okay. Muss ich sagen.
Es ist so herrlich, mal im Studio zu sein und in Fames Gesicht zu gucken, weil das ist tatsächlich was mir sehr oft passiert mit einer alten Schulfreundin, die mich immer genau mit dem Gesichtsausdruck, wie du mich anguckst, dieses, hast du einen neuen Partner? Du wirst auch noch einen finden, weil sie das halt als diese Absicherung sieht und ich sehe gerade in dein Gesicht und diesen Schmerz und dieses, oh mein Gott, ja, was tatsächlich
will ich mir gar nicht
unsere Hörerinnen nee, genau,
will
ja
ich
alle,
mir nicht vorstellen, kann ich mir auch nicht, ich bin happy, ich weiß, dass es immer Schicksalsschläge geben kann, darüber bin ich mir bewusst, aber nicht so bewusst, dass es neben mir steht, sage ich mal. Ich bin happy, ich bin total glücklich in unserer Konstellation und ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Natürlich sollte man sich das manchmal, aber dann eher mit diesem Gedanken, was ist, wenn ihm was passiert. Ich habe noch nie einen Gedanken daran verloren, dass er mich verlassen würde oder dass ich ihn verlassen möchte. Vielleicht habe ich deswegen noch nicht so intensiv mich damit beschäftigt.
Aber es reicht ja auch zu wissen, egal wie, für sich die Sicherheit zu haben, es gibt eine Lösung, weil wir haben es vorher geklärt.
Genau, ne? Und ich sag mal so, irgendwie wird es dann schon klappen. Hat es bei euch ja auch.
Ja.
Manchmal muss man halt erst gegen eine Wand laufen.
Genau.
Oder ins Wasser fallen, dann lernt man schwimmen.
Ja.
Ja, und das sind halt immer die Fragen, die ich meiner ehemaligen Schulfreundin stelle, wenn sie mir mit diesem Zitronengesicht entgegenkommt und alles nur auf die Partnerschaft dreht. Und dann komme ich immer, also Sina und ich, wir fühlen uns ja auch schon lange nicht mehr alleinerziehend. Ja, also das Wort alleinerziehend, das ist ja auch so negativ behaftet, haben wir ja auch schon.
Mieses Wort, ne? Was habe ich gelernt? Single Mom.
Ja, klingt doch viel cooler, weil ja, Single, das klingt da gleich nach, ey, die ist auf dem Markt und die macht Party, die ist Single, die lebt ihr Best Life und so. Und im Deutschen alleinerziehend.
So lonely.
Oh, ey. Ja. Ja, genau. Jetzt habe ich gleich einen Ohrwurm.
Ja, und dann komme ich halt und dann komme ich immer genau mit diesen Fragen. So, ja, was ist denn, wenn dein Mann geht? Oder wie sieht's denn aus mit der Rente? Oder,
ja, aber ich
oder wenn
glaube,
du keinen Bock mehr hast?
Ja, aber ich glaube, das haben die Frauen, Mädels, die das betrifft, dass die dann so anklopfen und sagen, hey, denk da mal drüber nach. Und wir wollen da gar nicht drüber nachdenken. Und ich will auch gar nicht dran erinnert werden, weil ist nicht so. Happy? Ich bin happy. Alles ist schön. Voll hart gesagt, das ist jetzt meine Baustelle. Ja. So, und man hat das ja häufig, dass dann so Leute, die in diese Situation rutschen oder gerutscht werden,
ja.
Dass man dann das Gefühl hat, vielleicht möchten sie das jetzt auf einen projizieren. Die möchten, dass du da auch drüber nachdenkst.
Hast du sowas im Umfeld?
Ich glaube, von uns gerade.
Genau. Durch Silke. Und fing damit an, dass Silke irgendwas zu deinem Gesichtsausdruck gesagt hat.
Zitronengesicht.
Zitronengesicht
oder so.
War toll, ne?
Ja, sind diese zwei Frauen, die mir jetzt gegenüberstehen. Diese zwei Powerfrau. Ja. Wobei, ich habe gelernt, Powerfrau soll man gar nicht sagen, ist negativ behaftet.
Powerfrau?
Powerfrau.
Ja, wenn man es muss. Es geht da um dieses Muss. Ja, schön, dass du mich hier als Superfrau hinstellst, habe ich eine andere Wahl. Weißt du, da kommt
ja,
das.
Ja, weil das Thema ja, ist
und,
ja...
Und Mann, es gibt kein Äquivalent zum Mann.
Powerman?
Superman? Gibt's nicht. Und man braucht nicht, muss nicht unbedingt sagen, dass es eine Powerfrau ist. Eine Frau, ja. Der Begriff Frau ist doch stark genug. Muss man da einen Powerfrau?
Braucht man da noch einen Superlativ?
Das genau. Ein paar Männern.
Also diese zwei starken Frauen, die mir hier gegenüber sitzen und mich in die Ecke des Studios drängen wollen. Nein.
Auf gar keinen Fall.
Eigentlich soll ich ja die Fragen stellen.
Ja, dann mach doch
ja,
mal.
So. Raus.
Was sind denn diese größten Vorurteile, von denen immer alle reden? Ich weiß, ihr habt zwei super lange super lange Folgen darüber gemacht. Vielleicht macht ihr es mal kurz und knackig in zwei oder drei Sätzen.
Also erstmal, Alleinerziehende sind arm. Alleinerziehende brauchen sofort wieder einen Partner, weil ohne ist man ja nicht komplett und man kann nicht überleben. Weil arm, darum braucht man ja auch den Partner.
Und halt diese Opferrolle, ne? Wie du auch sagtest, man ist da reingefallen worden, man ist getrennt worden. Das ist mal so diese traurige, verlassene Ehefrau.
Aber auch dieses, na, was hat sie denn falsch gemacht? Ja. Was hast du denn gemacht, dass der gegangen
ist? Du Biest.
Ja, und das muss aber eine Furie sein. Oh, die, ja, fit ist er nur nicht hübsch genug. Ist er, ja, wahrscheinlich war sie zickig. Ist ja dann vielleicht auch kein Wunder, dass der Typ gegangen
ist.
Weil
so, Männer weißt du? Auch,
die Schuld ist immer bei der Frau.
Und dass aber auch die Männer ja so den aktiven Part, du hast jetzt auch gesagt, ne, es ist euer Ernährer, es ist, ne, es ist das Zugpferd der Familie in einer gewissen Art und Weise, was die Absicherung betrifft. Und eine Frau wird auch als so unselbstständig dann dargestellt. Also so, man kann eigentlich nur arm, einsam
und ungebildet
und ein Opfer sein, wenn einem das irgendwie passiert. Entweder halt selbst schuld, wie Sina gerade sagte, oder wenn sie denn dann in der Situation ist, dass sie da aber auch von alleine nicht mehr rauskommt, dass da so eine Hilfsbedürftigkeit ist.
Mhm. Ja, aber zu dem ersten Punkt habe ich direkt eine Frage, dieses arm. Ja, wenn man sich dann aber Zahlen anguckt, ist das ja schon auch so ein bisschen, dass auf jeden Fall die Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden deutlich höher ist.
Ja.
Und damit sie nicht arm sind, müssen sie ja auch einen deutlich höheren Input bringen, sage ich mal. Also die haben die Care-Arbeit größtenteils zu Hause, gehen arbeiten. Ich schlag mich nicht, aber 47, 48, 49% gehen sogar Vollzeit arbeiten. Mhm. Und trotzdem ist von dieser Gesamtsumme immer noch ein sehr hoher Anteil da, die armutsgefährdet sind oder halt irgendwelche zusätzlichen Sachen in Anspruch nehmen müssen, weil sie einfach nicht anders können.
Ja.
Würde ich ja schon erstmal sagen, ja, ist halt aber vielleicht auch so.
Ja, das liegt aber zum großen Teil natürlich an der Politik. Das ist ja das, was wir auch immer bemängeln. Ne? Also warum werde ich denn als Alleinerziehende prozentual gesehen am höchsten besteuert? Wo kommt denn der Schwachsinn her? Wie kann es denn sein, dass ein Mann, der eine erwachsene Frau, die einfach keinen Bock hat, nicht Elternzeit, keine Kinder, weißt du, die so einfach machen könnte, was sie will, aufbauen kann, was sie will, weil sie hat 24 Stunden am Tag Zeit, aber einfach keinen Bock, weil sie lieber zu Hause sitzt und strickt, ja? Mhm. Wenn der das sie durchfüttert. Das
ist ein Vorurteil, oder?
Ja, so gar nicht. Ja, ist aber, naja, es ist ja jetzt mal, ich beziehe das ja jetzt nicht auf irgendwelche Personen, sondern auf die Möglichkeit, was ist in diesem Land möglich, um gut durchs Leben zu kommen. Die kann sich ihre Eierstöcke schaukeln, ja? Ja, und der Mann, füttert sie durch. Wenn der 45.000 im Jahr macht, zahlt der 6.500 Euro Steuern. Mache ich 45.000 im Jahr, die ich ein Kind, einen zukünftigen Steuerzahler.
Oder mehrere Kinder.
Ja, oder mehrere Kinder durchfütter, zahle ich 10.000 Euro Steuern. Jetzt mal so ein Basisbeispiel. Ja? Warum? Warum zahle ich dafür, dass ich ein Kind oder Kinder ernähre, warum zahle ich 3.500 Euro Steuer mehr als jemand, der einen erwachsenen Menschen, der selber arbeiten gehen kann, es aber einfach nur nicht tut? Also wo ist da die Gerechtigkeit? Und da sind wir beim Thema Ehegattensplitting. Das ist genau das Thema, warum ich immer sage Endgegner. Weil das ist das Problem. Das ist das, was dir die Steine in den Weg legt. Ne? Und was du eben schon gesagt hast, natürlich der Pay Gap, den wir so schon haben. Frauen.
Die Probleme fangen halt einfach vorher
genau.
an. Was ja aber am Ende doch dieses Vorurteil, was viele haben, viele sind arm, ja vielleicht, also es sind halt viele arm, das ist ja de facto so.
Ja, aber jetzt guck mal, wie gesagt, ich arbeite.
Ich finde arm übrigens ein ziemlich fieses Wort, also klingt Bein. Immer gleich so total.
Also ich habe mich ja mit dem Thema Arbeiten sehr intensiv beschäftigt, ich habe ja auch Arbeiten wie ich will gegründet und du musst halt mal gucken, wo entsteht diese Armut, und da sind wir natürlich genau da. Wir sind bei Vollzeitarbeit, das ist ja außerhalb meistens ja noch, ich meine, es entwickelt sich gerade viel Richtung Homeoffice und so Geschichten, was natürlich auch wieder schwierig ist, wenn du ein kleines Kind hast mit Betreuung und Homeoffice, ja, kann ich von Corona ein Lied von singen. Aber das ist ja so, man geht außerhalb, man ist einen Großteil des Tages wahrscheinlich in irgendeiner Vollzeitstelle, heißt ja 8 bis mehr Stunden am Tag arbeiten. dann ist das ja schon mal weg von deinem Tag. So, dann haben wir den Gender Pay Gap. Das heißt, du verdienst für diese Zeit etwas weniger vielleicht als ein Mann in gleicher Qualifikation. Du hast aber noch die Care-Arbeit an der Backe. Das heißt, du gibst wahrscheinlich unglaublich viel Kohle noch für Betreuungszeiten aus, ja, die jetzt, sage ich mal, ein Ehepaar ohne Kinder mit einem großen Gehaltsgefälle jetzt nicht hätten, diese Kosten. Mhm. Ja. Und dann wirst du noch überproportional besteuert. Also wo soll denn da bitte der Reichtum herkommen, wenn du, sage ich mal, diesen ganz klassischen Weg gehst, den viele einfach nur im Kopf haben. Mhm. Ja, und deswegen gibt es Lösungen. Also wie gesagt, Sina und ich, wir sind ja auch beide selbstständig.
Ja, und dann hast du aber auch noch Thema Hartz IV, so dieses Klischee aller Alleinerziehenden. Es entsteht ja immer dieses Bild, dadurch, dass es rumgeht, armutsgefährdet, ja, die beziehen alle Hartz IV und liegen dem Staat auf der Tasche. Aber das stimmt ja auch nicht. Guck dir mal die Hartz IV-Leute an und dann guck mal, wie viel Prozent der Hartz IV-Empfänger sind denn wirklich alleinerziehend. Und dann muss man sagen, der größte Teil an Menschen, die Hartz IV beziehen, sind nicht alleinerziehend. Mhm. Ne? Also das muss man auch nochmal vielleicht dazu sagen, weil ich glaube, da wird ganz schnell dran gedacht, ja, Hartz-IV-Empfänger sind noch 90% Alleinerziehende, ist aber nicht so.
Ja, und wenn du halt jetzt von diesem klassischen Einkommensmodell nochmal ausgehst, ja, mittlerweile ist es ja so, dass du arbeitest ja auch und dein Mann arbeitet, mittlerweile reicht ja ein Gehalt schon gar nicht mehr. Bei der Generation meiner Eltern war das so, da waren die Mütter meistens zu Hause, ein Einkommen hat. Und dann bist du halt, wenn du wirklich nur diese klassischen Wege kennst oder für dich verinnerlich hast, dann bist du völlig... Dann bist du raus aus dem Spiel.
Ja.
Ja? Da, du hast doch gar keine Chance. Du hast nur 24 Stunden am Tag. Wo soll denn da mehr herkommen? Du hast ein Kind, das du betreuen musst. Da habe ich vor kurzem, ich weiß nicht, wo es war, ein sehr schönes Zitat gesehen, die sagte, also wenn du Kinder hast als Mutter, also generell Mutter, es ging gar nicht, es war eine Alleinerziehende, aber es geht generell um diese Mutterrolle, weißt du? Du sollst arbeiten, als hättest du keine Kinder, aber du sollst für die Kinder da sein, als hättest du keine Arbeit. Ich meine, da ist schon in dieser Mutterrolle, dieser Frau, in diesem Frauenbild schon völliger Widerspruch.
Du weißt einfach gar nicht, wie du wem jetzt was gerecht machst. Mit der Entscheidung, die du triffst, triffst du entweder die Entscheidung gegen die Kinder oder gegen die Arbeit. Tust du es gegen die Arbeit, wird irgendwie gesagt, sag mal.
Altersarmut, dann kommt die große Angst
wieder. Das oder hast du nicht das Gefühl, dass du dumm wirst? Oder kannst du jetzt nur noch Kinderlieder singen? Oder liest du nur noch Kinderbücher? Also so richtig so, weil du jetzt zwei, drei Jahre, vier Jahre zu Hause warst, verrottest du komplett in der Ecke und wirst nie wieder in
und hast auch keine Chance mehr. Da wird dir auch diese Chance abgesprochen.
Absolut,
du bist ja völlig raus.
Also, ich lache ja immer über diese Wiedereingliederungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit, wo ich immer so denke, Wiedereingliederung, warum machen Frauen sowas mit? Ey, geh ins Unternehmen, stell dich da vor und sag, ich habe die letzten zwei Jahre die heftigsten Management-Skills hier gelernt. Ich war im Bootcamp, Freunde, ja, im härtesten Bootcamp der Welt. Ich kann hier anfangen, ich mache Ihnen das viel konstruktiver, flotter in kürzerer Zeit als alle anderen, die Sie einstellen könnten und ich möchte aber 50% mehr Gehalt dafür. Macht keine Frau. Ich möchte ja oft, ich fange ja an im Kopf, das ist auch eins der Probleme, ist auch mit ein Grund für diese Armut. Armutsgefährdung, dass Frauen immer noch meinen, aber es ist halt dieses gesellschaftliche Bild auch von Alleinerziehenden, immer noch meinen, da nichts für fordern zu können. Also weil der Gesellschaft und der Politik Care-Arbeit monetär nichts wert ist.
Aber ein großer Wirtschaftsfaktor ist.
Ja,
der richtig, ist schon eingerechnet. Ein großer
Wirtschaft, aber das weiß die Politik, aber die tut gut daran, dass wir es nicht wissen.
Ja, genau.
Wissen. Also wir wissen es, weil wir uns damit beschäftigen, aber da draußen unterbewusst, naja, das wird ja nicht bezahlt, also das hat das keinen Wert.
Ja.
Und deswegen geben die sich selber diesen Wert auch gar nicht erst. Wäre es andersrum, ich habe oft diese Gedankenspiele, irgendwann schreibe ich da nochmal ein Theaterstück zu, sage ich ja auch öfter, wo ich das mal umdrehe. Wenn Männer Kinder kriegen würden, wie sähe das aus? Ey, die würden sich feiern. Wir bringen das Leben in die Welt.
Die würden sich eine lebenslange Rente ab dem ersten Kind ausbezahlen.
Ja, ab positiven Schwangerschaftstest.
Okay.
Ja, würden die sich das, also da wäre eine ganz andere Absicherung da, weil die das da ganz anders rangehen würden. Aus der Position, in der sie jetzt sind, wo eben immer noch alte weiße Männer Entscheidungen treffen. Weil auch das, wie oft man hört, das ist auch das, also das hat, das ist auch durch den Podcast bei mir erst gekommen in den letzten letzten drei Jahren, dieses, dass mir erstmal bewusst geworden ist, in was für ein Patriarchat wir doch noch leben. Das war mir immer gar nicht bewusst. Ja. Man hat immer das Gefühl, ja, Frauen können studieren, ich kann dies machen. Man hat immer so verkauft bekommen, ich kann ja machen und werden, was ich will. Und so, dass man über diese Hindernisse, die immer noch einen Unterschied zu der Männerwelt darstellen, gar nicht sieht. Und ja, ich bin da deutlich feministischer geworden und ich finde aber auch dieses
Wort,
ja, aber dieses Wort Feminist oder Feministin ist ja auch so negativ besetzt, das klingt ja immer wie Kampflesbe und irgendwie bloß nicht hier jetzt Paroli, also männerhassend oder so. Feminismus geht mit einer normalen Männerwelt ja auch einher. Es geht ja nicht darum, irgendwen schlechter zu machen, es geht ja nur darum zu sagen, Chancengleichheit, alles irgendwie aufs gleiche Level bringen. Und dazu gehört auch, also zu einem funktionierenden Feminismus gehören auch feministische Männer. Ja, das, also es gehört auch da rein, da wird ja auch nie drüber gesprochen, wirklich. Das sind auch so Sachen, also das ist auch mit dieses Mentale, dass selber die Frauen das gar nicht erkennen. Auch uns geht's doch eigentlich gut. Mhm. Ja, weil du im goldenen Käfig sitzt und es nicht merkst.
Also ihr meint jetzt die Frauen, die verheiratet sind?
Nein, insgesamt auch die Alleinerziehenden. Deswegen geht ja keiner hin und sagt, ey, es sind doch voll die Skills. Habt ihr jetzt einen Dachschaden? Warum kriege ich denn jetzt weniger Geld als vorher, weil ich ein Kind gekriegt habe? Sorry, ich bin doch viel produktiver geworden. Ja. Ich schaffe doch viel mehr in viel kürzerer Zeit, weil ich es muss, weil ich es gelernt habe.
Ja, und das Problem ist ja, wenn du so in der Arbeitswelt bist und viele fragen ja auch, muss ich das Alleinerziehendsein jetzt im Lebenslauf reinschreiben? Viele vertuschen es und verheimlichen es, weil es einfach so negativ besetzt ist.
Es ist negativ behaftet. Absolut. Also so der Erstgedanke, wenn man in sich, also wenn jemand sagt, ich bin alleinerziehend und die Person, die gegenübersteht, der Erstgedanke, würde ich vermuten, ist häufig, oje.
Ja, sag doch mal, Fame, du hast jetzt vor kurzem einen schönen, du hast Sina interviewt für einen Beitrag und dann hast du dich, war das jetzt das erste Mal, dass du dich mit dem Thema Alleinerziehend so bewusst auseinandergesetzt hast?
Das allererste Mal und das hat mich auch total, also mitgezogen, würde ich sagen.
Weil, wie hast du dich informiert? Wie bist du an das Thema rangegangen?
Also angefangen bin ich halt mit, unsere Chefredakteurin hat mir das Thema zugeteilt und dann habe ich gedacht, ja, cooles Thema, weil denen geht's ja wirklich richtig schlecht, die Armen. Ich habe so einen richtig traurigen Artikel gesehen.
Und dann kam Susanne, hat gesagt, ich kenne da eine.
Und dann habe ich den Kontakt von Sina bekommen und habe mich mit Sina getroffen und danach saß ich im Auto und ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, krass, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Ja, und dann hatten wir halt das Gespräch und mein Grundgedanke war danach, wenn man, na, jetzt muss ich vorsichtig sein, diesen Satz, wenn man will, kann man alles schaffen, das hat mir dann Sarah noch mal erklärt, ist halt nicht so, ne? Aber ja, danach habe ich gedacht, ist halt irgendwie einfach ein anderes Lebensmodell. Kann auch gut sein, wenn man besser unterstützt werden würde. Und das war für mich die krasseste Erkenntnis, was es euch schwer macht. Also was für Brocken einem in den Weg gelegt werden, was alles passieren kann, dass irgendwie die Väter voll oft Unterhalt prellen, dass die damit noch durchkommen. Dann wird halt gesagt, ja, die kriegen ja einen Unterhalt. Das wurde dann mir im Umfeld. Ich habe auch alle voll gequatscht mit diesem Thema. ja, die kriegen doch dann einen Vorschuss. Ja, da habe ich aber gesagt, ja, das sieht aber so und so aus. Und dann wird das Kindergeld noch abgezogen. Und unterm Strich ist ja klar, dass die dann irgendwie in die Nische, dass sie armutsgefährdet rutschen. Dann sind wir noch immer schlechter bezahlt, die Frauen. Und das hat ja alles so einen Kreislauf. Also das fängt ja vorher schon an und wird dann noch viel, viel schlimmer in diesem alleinerziehend sein.
Und jetzt hast du gerade gesagt, da möchte ich nochmal drauf eingehen, das kann eine gute Lebensform sein oder eine Alternative oder einfach, es kann gut werden, wenn mehr Unterstützung da ist.
Ja.
Welche Unterstützung?
Vom Staat.
Warum?
Weil ja einfach super, also was mir echt im Ohr geblieben ist, ist diese Steuersache, dass einfach deutlich mehr Steuern gezahlt werden müssen, unnötigerweise, weil es einfach von diesem Ehegattensplitting ausgeht. Du hast mir gesagt, ein super alter Begriff, seit 60 oder 80 Jahren gibt es dieses
Ehegattensplitting. Ja, seit 60 Jahren ist es in Österreich abgeschafft.
Das ist der Witz. Genau.
Ja, ja.
Dass das einfach darauf basiert, die Sarah Buschmann von Solomütter hat mir ein Zitat genannt, das ist auch in meinem Kopf hängen geblieben, der Staat in Deutschland bezahlt Trauscheine, aber keine Kinder.
Ja.
Und ich glaube, wenn dieses ganze Konstrukt besser laufen würde, die Unterstützung, der Support, die Getrennten von Anfang an Kohle zahlen müssen und nicht irgendwelche Schlupflöcher finden können, weil sie dann auf einmal meinen, ich will das doch nicht, ich glaube, dass das dann ganz cool sein kann.
Im Grunde läuft das darauf hinaus, dass man sagt, dieses Land hat keine Lobby für Kinder.
Ja.
Das ist das
wieder mal. In diesem Land sind Kinder nichts wert. Mal schauen, wie weit er damit kommt. Aber
ja. Aber ich glaube, dass das dann trotzdem, ihr seid ja happy, ihr seid ja glücklich. Es war ein langer Weg dahin, aber trotzdem geht's euch ja gut. Und deswegen glaube ich einfach, dass es ein Lebensmodell sein kann, was vollkommen fein ist. Und wir steuern ja auch immer mehr dahin, dass irgendwie Frauen Kinder wollen, keinen Partner haben, aber es trotzdem ermöglicht wird.
Was sind denn die Solomütter? Nee, die heißen tatsächlich auch Solomütter. Ja, okay. Solomama plus eins, kennen wir auch die liebe Hanna.
Ja, hatten wir auch im Interview.
Aber jetzt gehst du bei der Unterstützung nur auf das Finanzielle. Der Staat... der Vater ist ja weg bei vielen Frauen. Wir haben ja sehr hohen Prozentzahl Alleinerziehende als Mütter. Und das sehe ich zu kurz gefasst, weil dann bist du wieder in dieser Almosen, dieser Bittstellung, in dieser, ich kann alleine nicht existieren, wenn ich nicht finanzielle Unterstützung durch wen bekomme. Dann sind wir wieder in diesem Frauenthema des nicht allein existieren Könnens, das ja auch in diesem verheirateten Bild sehr verhaftet ist, ne? Oder auch in den Disney-Filmen sind ja schon oft drauf eingegangen, wenn da irgendwie nicht der Prinz auf dem weißen Pferd kommt, dann ja, was passiert mit Rapunzel ohne Prinz? Hey, die wäre da oben im Turm geblieben, ja. Die wäre alt und grau geworden. Also die hat ja kein Leben, keine Lebensfreude gehabt ohne diesen Prinz.
Aber ist das nicht auch das Grundproblem, das Finanzielle? Angefangen von den schlechter bezahlteren Jobs?
Ja, also, natürlich. Hier Maike Kipka von Mrs. Property, die ja die Immobiliennummer macht, ne? Die hat gesagt, in irgendeinem Coaching, fand ich mega gut, ja, Geld allein macht nicht glücklich, aber sie kennt keine Situation, die durch Geld schlimmer geworden wäre.
Das stimmt, ja.
Also wenn du was auf der Kante liegen hast und also das Schlimmste ist eigentlich, dass das allererste Lebensjahr eines Kindes überhaupt nicht abgesichert ist. Wie zum Beispiel bei mir, du wirst in der Schwangerschaft allein gelassen oder der Partner verstirbt oder was auch immer. Es gibt nichts. Du hast keinen Anspruch auf einen Kita-Platz. Es gibt nichts, weil du warten musst, wenn du den anderen auf Unterhalt verklagen musst, musst du erstmal warten, bis ein Gericht diesen Fall rannimmt. Und du kannst dich Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Das kann anderthalb Jahre, sind schnell.
Ja, und das ist halt dieses System.
Also das ich System,
meine,
genau, Staat, genau.
Ich meine, das ganze System.
Es muss eine Sofortreaktion geben. Wenn eine Frau steht mit einem Säugling alleine, muss es eine sofortige Reaktion geben.
Eine Kette, die dann losgelöst
wird. Eine Kette, die losgeht, die nicht anderthalb Jahre darauf ausgelegt ist, dass die irgendwo bei einer Freundin vielleicht unterkommt, wenn sie Glück hat.
Das meine ich.
Also ja, aber ich wollte es noch eine Schicht tiefer nehmen, weil wir haben jetzt ja angerissen, wo ja uns Steine in den Weg gelegt wird über, wie gesagt, Gender Pay Gap, Ehegattensplitting etc. Also wir sind ja praktisch benachteiligt, ja. Und ich finde es so verkehrt zu sagen, wenn jetzt jemand alleinerziehend wird, dann muss der Staat da einspringen. Nee, er darf erstmal bitte seinen Scheiß wieder gerade ziehen, dass es mal wirklich sinnvoll und auch gerecht ist, ja, dass man nämlich nicht in diese Gefährdung und in diese Schwierigkeiten rutscht. Und dann wäre es ganz wunderbar, wenn wir in den Medien, die greife ich ja auch mal gerne an, wirklich mal, weil du hast jetzt recherchiert, du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt, du hast mir vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, du hast emotional ein Taschentuch rausgeholt im Kopf, ja, und da irgendwie so eine Trauernummer gesehen, ja, wenn ich nenne es ja mal Jammerlappen-TV. Und das ist tatsächlich das, was halt auch vielen passiert, wenn sie alleinerziehend werden. Sie trauen sich nicht, das zu sagen. Sie sind da jetzt irgendwie nicht mehr im heilen Bild der Familie oder wie Sina halt in der Schwangerschaft verlassen. Das möchte man ja auch nicht alle sagen. Auch happy und freut sich der Papa. Ja. Und das heißt, man geht so sehr im Anonymen los und googelt natürlich, ja, geht ins Internet, schaut, was gibt's da für Möglichkeiten für Unterstützung. Gerade das Finanzielle, das brennt ja sehr, das ist ja ein existenzielles Bedürfnis, das muss sichergestellt sein, ja. Also das ist ja wirklich so die erste Angst, das war auch bei dir gerade so dieses, oh Gott, wie soll ich das finanzieren? Also es ging dir gar nicht so sehr ums Emotionale,
sondern. Weil ich glaube, dass das der erste Gedanke ist, absolut. Damit du alles weitere ins Rollen bringen kannst, wenn dein finanzieller Käfig. Das finanzielle Fundament, wenn das passt, dann kannst du ja dich da locker lassen und gucken, hey, wie geht's mir dann damit? Ja. Man fängt ja nicht damit an, ich bin jetzt, wurde jetzt verlassen oder jemand ist verstorben, ich bin jetzt alleinerziehend, hey, jetzt kümmere ich mich erstmal um mich. Es geht ja erstmal um den Grundgedanken, finde ich, ist immer dieses.
Das Nest, wir sind Mütter, ja.
Genau,
das
muss und da stehen. Geht's ja. Was muss ich tun, um alles so zu erhalten, wie es jetzt ist und auch so zu erhalten, dass den Kindern nichts wegbricht.
Genau, und das steht und fällt halt einfach mit der Kohle.
Finanzen, genau. Ja, das ist das eine, wie gesagt, der Staat ist nicht so, oder was wir auch schon oft als Vorurteil hatten, war, also als von Nicht-Alleinerziehenden, so dieses, ey, die kannst du doch voll locker machen, der Staat, der zahlt da doch voll die Kohle. Ja, so okay, dass man
das habe ich noch nie gehört.
So von wegen, das ist alles schon, easy peasy. Oder wenn jetzt mal eine Kindergelderhöhung war, ist es ja so, dass ein Kindergeld komplett vom Unterhaltsvorschuss abgezogen wird. Das heißt, wird das Kindergeld erhöht,
ist der Vorschuss
wird der
wieder
Vorschuss
geringer.
Kleiner, sodass es wieder nivelliert. Das heißt, wir haben teilweise über 50% der Alleinerziehenden, die den Unterhaltsvorschuss bekommen, weil es, wie gesagt, nicht zahlende Väter, oft sind es nicht zahlende Väter, ich weiß, es gibt auch einen ganz wenig, vielleicht nicht zahlende Mütter, aber eigentlich sind es tatsächlich die Väter, die prellen. Ja, und ich meine, die haben den Unterhaltsvorschuss. Das heißt, immer wenn so vollmundig versprochen wird, wir greifen Familien oder Kindern unter die Arme und dann wird es direkt wieder abgezogen. Das ist einfach nur noch ein Lügenmärchen.
Es ist Augenwischerei.
Was mich so ärgert, ich habe damals, als ich noch als Redakteurin unterwegs war, ja auch dieses Thema Unterhaltsvorschuss gehabt. Und mal geguckt und die Jugendämter abtelefoniert, was denn deren Rückgriffsquote ist. Weil die sind verpflichtet, da hinterher zu gehen, wenn die wissen, da ist einer, der nicht zahlt. Die müssen denen eigentlich permanent auf die Füße treten. Ja, die Rückgriffsquote liegt bei 20%. Und selbst wenn sie bei 30 läge, wäre es erbärmlich.
Und jetzt muss ich gerade noch einen ganz aktuellen Einwurf machen, weil ich mich gerade mit Hanna von Solomamas unterhalten habe. Sie sagte, gerade wenn du halt auf eigenen Wunsch, ne, Mutter wirst, also mit Samenspende oder privatem Samenspender, ist es so, wenn du, also du kriegst keinen Unterhaltsvorschuss, weil man hätte ja niemanden, wo man die Kohle eintreiben kann, wo ich sage, wer treibt denn was ein? Aber bei den Vätern ist es in Ordnung, wenn ich eingetrieben wird. Aber sie, also wenn du, sag ich mal, über eine Samenbank schwanger geworden bist, ja, dann kriegst du keinen Unterhaltsvorschuss vom Staat, weil erstens mal hast du die Hilfsbedürftigkeit selbst verursacht, ja, also du bist da nicht in so eine Zwangslage gekommen. Und zweitens sagen sie ja, rechtlich können sie halt bei so einer Samenbank nichts eintreiben oder auch keinen Vater ausfindig machen. Dementsprechend haben sie nichts, wo sie eintreiben könnten, weil es ist ja nur ein Vorschuss, es ist ja nur eine Vorleistung. Mhm. Und dementsprechend wird es halt eigentlich fast nie geltend. Also die kriegen alle eine Ablehnung von diesem Unterhaltsvorschuss. Und dann die Väter lassen sie zu was 80% einfach durchrutschen. Laufen. Ja, da ist es völlig in Ordnung, wenn nicht gezahlt wird. Also das
aber
ist
wenn
auch
du hinterhergehst und denjenigen ausfindig machst und verklagst, hält das Jugendamt erstmal die Hand auf, weil der ja dann auch dem Jugendamt Geld schuldet, weil das ja für ihn vorauszahlt. Okay, dann will erstmal das Jugendamt das Geld haben, bevor du Geld kriegst. Noch Fragen?
Also du siehst, staatlich und systemisch können wir sehr viel verändern, aber einfach mal auf ein, wir wollen ja nicht übervorteilt werden, es geht nur einfach um eine Gerechtigkeit, ja, und du siehst, einfach nur beim Staat anzuklopfen und zu sagen, ja, dann müssen die halt mal ein bisschen mehr bezahlen. Nee, sie sollten erstmal ihren Bockmist zur Seite räumen, damit es wirklich eine gute Chance gibt. Mhm. Das ist das Systemische, was wir angreifen. Und halt auch die mediale Welt, weil wenn du in so einer Recherche immer nur auf diese Trauergeschichten stößt, ja, diese typischen Alleinerziehenden, die Sina ja so schön sagt, den wir noch nicht angetroffen haben in unseren Interviews, das waren alles wirklich... Das waren ja wirklich Frauen, die hatten, und auch Männer, die hatten, ich sag mal, den schwarzen Gürtel im Problemlösen. Ja, die haben ja sich in kürzester Zeit, haben die sich ja eine Power drauf geschafft, Problemlösungen, Gefühlsmanagement etc. pp. Und dann kommen so Firmen und sagen, nee, wir nehmen keine Alleinerziehenden, weil...
Ne, die fallen so oft aus, weil kindkrank oder sowas.
Ja, also das ist dann so, wo ich sage, okay, jetzt...
Aber haben die überhaupt das Recht, darüber Bescheid zu wissen?
Nein, aber das wirst du kaum drum herum kommen, dass sie es erfahren. Oder vorher wissen.
Ja, wobei wir hatten auch mal eine...
Du hast es ja im Lebenslauf.
Wie
erklärst du denn, dass du 2 Jahre nicht gearbeitet hast?
Ach so, ja.
Elternzeit.
Ja, wobei wir hatten
Kannst
auch mal
tatsächlich... Kannst du dir eine Selbstständigkeit reindichten vielleicht, aber das war's auch.
Wir hatten tatsächlich mal eine im Interview, die vor vielen Jahren alleinerziehend war und genau das nicht getan. Das heißt, sie hat nicht nur ihre Frau, sondern auch noch ihren Mann gestanden. Mittlerweile hat sie auch gesundheitlich starke Probleme. Das war einfach zu viel, das ist too much. Das kann ja keiner auf lange Sicht Dauer stemmen, dieses Starksein. Ja. Und sie hat tatsächlich im Prinzip ihren Job gerockt und sie war Redakteurin, Journalistin, hatte auch Abendtermine und ist da völlig, also sie hat noch mehr, sie hat 200% gearbeitet, plus noch ein Kind alleine großgezogen. Und da sage ich dann auch, ja, super, also das ist ja auch keine Lösung. Ja, also das dann verheimlichen, sie hat dann wirklich noch mehr draufgepackt auf ihr Pensum, weil sie einfach nicht in irgendeine Schublade, Ecke oder auffallen wollte. Mhm. Ne, sie kann jetzt nicht den Abendtermin machen, weil sie muss ja aufs Kind aufpassen. Nee, die hat das alles gerockt, dass die Kollegen teilweise auch gar nicht wussten um ihre Situation. Mhm. Und das kann es aber auch nicht sein. Ja. Und ich bin ja aktuell durch dieses Arbeiten, wie ich will, auch in gewissen Berufsnetzwerken drin, wo auch große Firmen mit dabei sind. Und hier kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, es gibt halt verschiedene Phasen des Alleinerziehendseins. Ja. Es gibt natürlich so diese erste Phase, die auch mit deinem Zitronengesicht gerade so schön war, dieses, oh mein Gott, ja, wie soll ich das machen? Das ist so dieser Schock. Mhm. Ja, das ist Phase 1. Das ist Fallen aus allen Wolken. Ja, und dann erstmal gucken, wie kriege ich hier überhaupt ein Fundament unter die Füße. Ja. Die Phase 2, da hast du es angenommen, ja, das ist halt jetzt so und damit muss ich jetzt klarkommen und alles. Ich will aber zurück oder ich will einen neuen Typen, hat vielleicht nicht geklappt, ja, weil man dann ja meistens die...
Da würde ich gerne einmal ganz kurz einhaken. Hattet ihr denn, als ihr dann alleinerziehend geworden seid, direkt den Gedanken, ich brauche jetzt einfach schnell einen Partner,
sofort,
damit er mich absichern kann? Also einfach nur nicht, weil ich verliebt sein möchte, sondern...
Nein, absolut,
ich
Absicherung.
Einen, der mich total weiter absichert. Scheißegal, ob ich den liebe oder nicht. Nee, ich brauche jetzt einfach jemanden.
Ja gut, ich kam ja aus diesem Ehe... Thema, ja, und natürlich ist auch der ganze Freundeskreis entsprechend aufgebaut. Weißt du, wir waren alle junge, frisch verheiratete Pärchen, alle das erste beziehungsweise dann auch das zweite Kind, alle auch ungefähr im gleichen Abstand. Man hat sich über Haussanierung oder Anbauten unterhalten, ja. Und dann kommt mit dieser Trennung so ein Thema auf, wovor ja alle diese Angst haben, diese anderen Pärchen und die ja alle noch an dieser Ehe sehr hängen und festhalten und halt auch alle Ehekrisen irgendwie meistern, weil so tief sind sie noch nicht gefallen. Und dann bist du aber so tief gefallen, ja, und du suchst Rat bei deinen Freundinnen und du hast ja nur diesen Freundeskreis, weil man ja auch vorher, ne, mit Kind und Haus und ne, kleinen.
Auch eine Bubble.
Absolute
also
Bubble.
Ich hatte das nicht. Bei mir war eher das Problem Hoffnung. Also bei mir war das mehr so, weil du dann aus dem Umfeld auch viel dieses hast, dieses, ja, warte mal ab, wenn der das Kind erstmal sieht und so weiter. Weil, ne, wie gesagt, bei mir war das ja Trennung in der Schwangerschaft, dann gab es ja zwischendurch Kontakt. Es war ja immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Und er tat ja immer so, als wollte er, aber könnte aus 100.000 Gründen von außen irgendwie nicht. Alle anderen sind immer schuld an seinem Verhalten, nur er nicht. Ne? Und das ist ja, ja, du versuchst ja, du gehst ja fast bis in die Selbsterniedrigung, um, wenn du selber einen Vater hast und die Vaterrolle für dich wichtig ist, denkst du ja auch automatisch, ist fürs Kind auch wichtig und willst ja alles tun, damit die irgendwie auch stattfindet, diese Rolle, ne? Und da geht Frau manchmal, glaube ich, ein bisschen zu weit und zu sehr in die Selbsterniedrigung, also da ist der Selbstwert nicht da, da ist nur dieses, ja, aber bitte kümmere dich doch irgendwie so und wie kann ich es ihm dann angenehm gestalten?
Damit er
damit er irgendwie zumindest ab und zu sich mal kümmert, weißt du? Ja. Boah, hör bloß auf, ey, wenn ich da heute drüber nachdenke, hänge ich fast über der Kloschüssel, ey. Also das ist, ehrlich jetzt, das ist so abartig.
Ja, und ich habe tatsächlich dann gedacht,
und ich brauchte das nicht, aber ich war auch da mehr beschäftigt zu recherchieren, Journalist, ne? Fängst an, okay, scheiße, was mache ich jetzt?
Ja, und ne? Das, glaube ich, ist halt bei euch zweien so, ihr seid auch in einer Bubble von starken Frauen. Ich glaube halt, es gibt auch noch dieses andere Alleinerziehenden-Bild, wo halt nicht diese starken Frauen hinterstecken, die sagen, ich packe es jetzt an und ich kriege das hin. Ich glaube, es gibt auch einfach einen anderen Typ Frau.
Der hat mit Resilienz zu tun.
Ja, vom Typ einfach so ist, der dann
also es
nicht
gibt tatsächlich,
so sicher.
Es gibt tatsächlich zwei Typen Alleinerziehende. Aber ich wollte noch kurz das zu Ende machen mit diesem Dating. Ja, ja, da habe ich dann auch überlegt, ich wollte ja nicht in diese Tiefe fallen. Ja, ich wollte am liebsten so eine Brücke haben und auf der anderen Seite genau an dem Punkt weitermachen. Weil dann hätte ich die Freunde noch weiter gehabt, dann hätten wir die gleichen Themen gehabt, dann wäre alles super. Aber wenn du halt, wenn dir so der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, wie willst du denn da Vertrauen aufbauen? Wie willst du daten mit einem Säugling an der Brust nachts um 22 Uhr? Schwachsinn, es ging einfach nicht.
Und wer, in Anführungszeichen, macht das auch, ne? Also den Gedanken hat man ja wahrscheinlich auch,
ich denke,
auch,
dass
man,
es gibt es schon. Ich denke, das ist alles möglich. Es kommt auch ein bisschen auf den Typen drauf an, ja? Es, oder andere Bedürfnisse, die man vielleicht hat, ja? Aber für mich war das erstmal ausgeschlossen mit der, das musste erstmal verarbeitet werden, ja. Und zu dem Typus Frau oder nicht Frau, sondern generell alleinerziehend, ja, es gibt tatsächlich diese, die das Wort alleinerziehend für sich wirklich aufsaugen und alleinerziehend, gibt es ja tatsächlich sogar ein Buch dazu, die sagen, niemand ist alleinerziehend, wenn er nicht alles ganz alleine macht. Also die sich tatsächlich einen Pokal ins eigene Zimmer stellen, wenn es noch schlimmer wird.
Dann muss noch gebettelt werden, wem es schlechter geht.
Tatsächlich.
Aber das ist auch sehr typisch, das, oder? Also das ist in allen, fast allen Lebensbereichen so.
Ja, aber was hast du denn da zu gewinnen? Was hast du denn da zu gewinnen?
Nichts.
Nee. Und das, was machst du mit dem Pokal? Hey, ich mach noch mehr.
Ich glaube, das braucht die Person dann einfach für sich selber, zu sagen, mir geht's noch schlechter als dir, du alleinerziehende Mama, weil ich mach das wirklich alles ganz, ganz alleine. Ich habe keine Oma, keinen Opa, die haben sich alle von mir abgewandt.
Ich krieg keine Kohle, vielleicht ist die Vaterschaft nicht anerkannt, ich krieg heute keinen Unterhaltsvorschuss.
Ja, genau. Ja. Aber vielleicht liegt das dann auch einfach an den maximal verletzten Gefühlen und die Person wäre wahrscheinlich in anderen Lebensbelangen auch so.
Ja, und wenn du jetzt...
Das ist eine Charaktereigenschaft,
das ist halt so, das, weißt du, das ist so dieser eine Typus und der andere Typus, der will ja schon, dass es wieder gut wird, ja, der aber jetzt durch die Medien halt sehr stark auf dieses Negativbild,
wie
also
jetzt
oft überall auf dieses Negativbild stößt und dann fängst du an und sagst, ey, gibt's nichts anderes zu dem Thema? Also ist das echt so schlimm? Und dann fangen die das teilweise an, obwohl sie gar nicht das so wollen, das zu verinnerlichen, weil einfach nur in den Medien immer das gleiche Bild erscheint. Ja, und dann, so wie du auch sagst, so, oh Gott, was muss ich denn jetzt für einen Artikel schreiben, weil das muss ja diesem Typus und dieser ne,
ja, ja, das war mein allererster Gedanke, genau. Ja. Ja, dass der überhaupt so eine positive Nummer, wo ich dann zwei Frauen getroffen habe, die was aus der Situation herausgezogen und auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, all diese Projekte hätte es halt nicht gegeben, wäret ihr nicht in die Situation gerutscht.
Nee, klar. Genau.
Sina nicht, als auch Sarah nicht. Die haben da halt eine Power draus gewonnen. Aber ich glaube wirklich, sonst würde es diese Zahlen ja nicht geben. Gibt es auch Frauen, die tief fallen und sich nicht so berappeln können? Aber
bei den Zahlen ist auch immer so ein bisschen die Frage, will man, dass es sie gibt? Also besteht eventuell nicht auch ein Interesse daran, dass es diese Zahlen gibt, damit man gewisse Gruppen klein hält? Ja.
Also würdet ihr quasi so weit gehen und sagen, die Zahlen sind vielleicht nicht ganz echt?
Nee, echt schon, aber die Frage, wie laut muss man sie rausschreien, damit du jemanden wieder gefangen hältst, ja? Weißt du, wenn du jemanden tausendmal sagst, du wirst als Alleinerziehende in der Altersarmut landen, dann landest du auch in der Altersarmut, wenn du dir
das annimmst.
Dieses, wenn du das wirklich für dich annimmst und sagst, es scheint, bei allem, auch wie du das jetzt vorgerechnet hast, ja, das gibt's und das ist ja auch schwierig und da ist ja auch eine Schwierigkeit. Mhm. Wenn man das so alles für sich verinnerlicht, dann sagt man sich, ja, da habe ich eh keine Chance, dann ist es ja ganz logisch, dass ich in der Altersarmut lande. Ja.
Aber Sina, du sagtest in unserem Gespräch damals, dass Alleinerziehend, wie man sich dann daraus berappeln kann, sage ich mal, ganz, ganz viel mit Bildung zu tun hat.
Ja.
Nun ist es ja aber auch so, dass nicht jeder eine gute Bildung leider genießen konnte.
Ja.
Würdest du dann sagen, dass
es geht aber um die Resilienz und um die Bereitschaft zu lernen. Also einmal dieses, das ist ja bei jeder Verarbeitungsphase, wenn du jetzt Trauer in Phasen durchgehst, du musst ja irgendwann an den Punkt kommen, wo du erstmal bist du ja in der Ablehnung. Nein, das darf nicht passieren, das darf jetzt nicht sein. Irgendwann bist du ja in der Akzeptanz. Du musst ja erstmal die Situation akzeptieren und dann gewillt sein zu gucken, okay, was kann ich draus machen? Und das ist der Punkt, wo eben Resilienz reinkommt und wo auch Bildung reinkommt. Dieses, was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich für Bildung im Hintergrund? Aber auch dieses, was bin ich bereit, jetzt in Bildung zu stecken? Ne? Also wo habe ich Zugänge zu Bildung? Wo kann ich mir Sachen aneignen? Was kann ich lernen? YouTube ist voll mit Sachen, wo dir erklärt wird, komplett kostenfrei, wie du ein KDP-Business aufbaust, wie du ein T-Shirt-Business aufbaust, wie du in ETFs investierst, wie du dieses tust, wie du jenes tust. Du findest ja, oder wie du einen Etsy-Shop aufbaust, wenn du gerne malst und da gut drin bist. Also diese Bereitschaft zu gucken, wo bin ich gut drin, was mache ich gerne, und sich dann von dieser Limitierung zu lösen, zu sagen, ja, ist ja aber nicht gut genug. Ey, verkauf's doch. Und wenn du gerne fotografierst, ja, dann fang doch an, mach dir irgendeinen Account auf, irgendeinen Instagram-Account, keine Ahnung, und biete jetzt Kinderfotografie an,
oder
schöne Bilder von Kindern.
Oder ein Buch.
Ja, also du musst ja, es geht nicht darum zu sagen, jemand, der gut schreibt, kann ja Bücher schreiben, und jeder, der halt nicht gerne schreibt, steht dann da und denkt, ja, toll für dich, schön, dass du das kannst, aber ist überhaupt nicht mein Ding. Sondern zu gucken, wo sind meine Sachen, was mache ich gerne? Oder auch viele im Bereich Pflege. Ja, warum machst du dich abhängig von irgendjemandem? Es wird gesucht ohne Ende, baust selber auf.
Ja, aber ne? Kohle.
Also, ja, klar, aber die Kohle ist auch, umso geringer, wenn du in der Festanstellung bist. Da kriegst du ja gerade in diesen typisch weiblichen Berufen sehr wenig Geld.
Würdet ihr sagen, alleinerziehend, go for Selbstständigkeit?
Ja, in vielen Bereichen ja.
Es also
kommt auf den Typus an.
Zumindest zweigleisig. Das heißt, viele sind ja in dieser Teilzeitfalle, ja, die, also Frauen, Mütter sind ja.
Wo man relativ schnell automatisch im normalen Laufen.
Durch Betreuungszeiten etc. Das ist ja diese, und Teilzeit ist für Alleinerziehende zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das ist ganz doofe Situation, ja, die dann oft durch Beihilfen etc. abgefangen wird. Aber also ich plädiere ganz stark für so eine Diversifikation, auch bei den Einnahmen. Das heißt, sich nicht von dieser einen Quelle abhängig machen. Ich meine, wir als Alleinerziehende, wir hatten das Bild der heilen Familie, da war schon diese Abhängigkeit an diesen Mann, ja, und das hat ja auch schon nicht funktioniert, ja, also wieso nicht auch im Beruflichen sich breiter aufstellen und zu sagen, okay, dann mache ich halt eine 50% Teilzeit oder eine 40% Teilzeit, je nachdem, was für ein Energietyp ich bin, und mache nebenbei, was Sina ja gerade sagt, also nicht jetzt sagen, okay, ich bin jetzt 100% Etsy-Shop-Betreiber, sondern einfach da zu schauen, sich auszuprobieren und einfach mehrere Dinge aufzubauen.
Mhm.
Ja, einfach für eine Absicherung. Das heißt, wenn, ich meine, auch die Firmen sind ja nicht mehr so fest aufgestellt. Das heißt, da gibt's auch Insolvenzen plötzlich aus dem Nichts und dann kannst du ja nichts dafür. Du bist da hingegangen, du hast da dein Arbeitspensum.
Gerade passiert im Freundeskreis. Ja. Der Mann, der Hauptverdiener ist, ne, sie hat jetzt noch nicht so die höchsten Einnahmen er ist jetzt seinen Job los. Er wurde gekündigt. Der ach so sichere Job.
Ach, blöd, ne?
Ja.
Und wie gesagt, das kann ja immer passieren. Das
als
kann
Führungsfigur in dem Unternehmen. Zack, weg.
Ja, und wie gesagt, dann hast du vielleicht auch deine 150% auf der Firma gemacht, aber wenn halt irgendwie die anderen 90% auf der Arbeit halt oder die Branche nicht mehr die richtige ist oder gerade nicht zeitgemäß oder was auch immer.
Ja. Ja. Und es darf einfach sein, das haben wir auch noch gar nicht gesagt in der Folge, ist auch so ein Riesen-Learning. Dieses, die Glaubenssätze, die man hat, auch nochmal so zu hinterfragen, dieses, womit man aufgewachsen ist, wenn es schwer ist, ist es harte, anstrengende Arbeit, dann ist es auch was wert. Mhm. Es ist auch sowas, wovon sich Frauen und gerade Alleinerziehende trennen dürfen. Es darf leicht sein. Nein, du musst die Wäsche nicht waschen um 23 Uhr abends, nur damit sie am nächsten Morgen im Schrank liegt. Reicht auch, wenn du es in 2 Wochen machst.
Weißt aber du? Das muss
also das ist so ein dieses, Prozess, oder? Das ist ein Megaprozess. Ja. Da kommen, also bei mir war es so, das ging
so weit mal so in
die Panikattacken, weil ich mich völlig übernommen habe, weil man einem Bild entsprechen will. Wer kommt denn nach Hause und sieht das? Keiner. Hm. Es kommt ja nicht einmal einer nach Hause, der sagt, ach Mensch, ist ja schön, dass die Wäsche im Schrank liegt. Ey, who cares? Ne? Also sich davon zu lösen und auch von diesem limitierenden Glaubenssatz, es muss schwer sein und es muss mir schwer fallen, damit ich da Geld mit verdienen darf. Ey, es darf auch leicht sein. Ey, mir geht das auch so. Die ersten Bücher, ich habe diese selbst illustriert, mache ich zwischendurch immer noch. Ich arbeite super gerne mit Illustratoren, kostet aber Geld. Also gucke ich manchmal, welche Konzepte illustriere ich weiterhin selber. Ja? Und wie oft gerade am Anfang ich da sagte, ey, das kann man nicht verkaufen, das sieht ja furchtbar aus. Ja? Hm. Und ich irgendwann an diesen Punkt gekommen bin, zu sagen, weißt du was, es sieht doch jeder, wie es aussieht. Das kann doch derjenige selber entscheiden, ob er es kaufen will oder nicht. Entweder er findet schön, was ich da mache oder nicht. Aber das ist doch nicht, warum muss ich das entscheiden für andere Leute? Das sollen doch bitte die anderen entscheiden, ob sie es schön finden und entsprechend eine Kaufentscheidung treffen oder nicht. Ja, also warum muss ich mich denn limitieren? Wäre ich dabei geblieben, gäbe es keins dieser Projekte, dann wäre das alles gar nicht am Markt. Dann wäre auch das, was dabei rumkommt, nicht da. Ja, dann wären zum einen, die Konzepte wären nicht in sämtlichen Kinderzimmern, was für mich ja das Wichtigste ist. Ey, da lesen Kinder diese Bücher, die kriegen diese Werte mit, die ich da reinarbeite und so. Das ist irgendwie eine krass coole Vorstellung, ja, zu wissen oder auch wie viele Pädagogen in den Kitas mittlerweile mit diesen Büchern arbeiten, zu diesen ganzen Emotionsthemen. Ja, sich da, überlegt man, wenn ich mich da weiterhin limitiert hätte und gedacht hätte, ist nicht gut genug, er geht weg von diesem nicht gut genug. Macht was aus dem Herzen heraus und überlasst dann den anderen die Entscheidung, was sie damit machen oder nicht.
Es ja, gibt genau, Dinge, die so war es ja auch mit unserem Podcast. Wir haben einfach mal gemacht und auch meinen Blog. Ich bin keine Journalistin, ich habe nie Kurzgeschichten geschrieben oder so, aber ich habe den Blog einfach gestartet und habe dann geguckt, ob ich schreiben kann. Und das ist relativ schnell so gut angekommen, weil ich halt schon, und das ist auch so eine Sache, wenn man sowas startet, dass man es auch halt ins Wording reinpackt. Ja, also das AE-Team, ja, der positive Podcast für Alleinerziehende, da ist schon sehr viel Input drin, allein in der Headline und nicht irgendwie Sinas und Silkes Welt, ja, hätte man es ja auch nennen können. Oder gut alleinerziehend, das ist, die einen sind neugierig, ja, gut alleinerziehend, wie passt das zusammen? Und die anderen sagen, ja, das hätte ich auch gerne. Oder wir sind in dieser, wie gesagt, es gibt diese 3 Phasen, erste Schock, zweitens Annahme, aber so richtig rund läuft es nicht. Und dann kommt so die 3. Phase, die Sina und ich jetzt verkörpern, wo man sich das, also wo man gar nicht mehr sich alleinerziehend fühlt, weil einfach das Leben wieder rund geworden ist.
Aber wir sind innerhalb dieses Podcasts in den letzten 3 Jahren durch diese 3 Phasen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Podcast in Phase 3 gestartet hätten, sondern als wir gestartet haben, und das ist das Schöne an den ersten Folgen, haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben wenig drumherum gesprochen. Wir haben tatsächlich das meiste im Podcast voneinander erfahren. Also das, was ihr da am Anfang von uns hört, sind unsere ersten Gespräche untereinander.
Ja, wir kannten uns ja gar nicht.
Kennenlernen vor dem Mikro
quasi. Ja, kennenlernen vor dem
Mikro. Ja, aber auch noch nicht mal räumlich und nicht körperlich, sondern einfach nur über den Äther. Ja. Mhm. Das erste Mal gesehen haben wir uns ja tatsächlich irgendwie 10 Folgen später, als wir angefangen haben, den Podcast zu veröffentlichen im Januar 2020. Fotos gemacht haben. Genau, da bin ich zum ersten Mal hier nach Bielefeld gekommen.
Haben wir das Intro noch
eingesprochen, genau. Ja. Da bin ich zum ersten Mal nach Bielefeld gekommen, habe Sina tatsächlich kennengelernt und ja.
Und es hat gefunkt.
Es hat ja vorher schon gefunkt. Ja, irgendwie über die Telefonleitung.
Ja, aber wir waren da ja beide noch gar nicht. Also der Podcast ist für uns ja auch ein Tool zur Verarbeitung gewesen.
Das wollte ich auch noch fragen. Würdet ihr sagen, das ist so ein bisschen wie eine kleine Therapiestunde untereinander?
Definitiv. Und auch vor allen Dingen mit den Interviewpartnerinnen. Wie schon gesagt, also dieses am Anfang, wenn man da so drin hängt und sich so denkt, ja, ich bin irgendwie falsch, ich bin irgendwie verkehrt, ich bin nicht schön genug, bin ich dies genug, so dieses, auch dieses, was dir halt verkauft wird, ja, du musst halt hübsch sein, so, ne, was so Frauen von Kindheit an, ja, dann der Rock ist zu kurz, bist eine Schlampe, Rock ist zu lang, bist eine Prüde, ja, Schminke auf jeden Fall, sonst geht's ja gar nicht, aber bloß nicht zu viel, sonst ist ja nuttig, also dieses, du kannst es ja keinem recht machen, es geht ja immer darum, mach dich doch mal schick, mach dich doch mal hübsch.
Ja, aber wie oft hören Mädchen denn diesen Spruch? Dieses, sei nicht du selbst, sondern präsentiere irgendwas.
Ja, genau. Ja. Seine Projektionsfläche, du musst halt nur, wie hier wieder Caroline Kebekus da, ne, mit Schneewittchen und den ganzen Präsentationen. Was lernen wir denn aus der ganzen Nummer? Ey, die verschluckt sich am Apfel, geht drauf, die Zwerge finden, das sagt sie ja in ihrem Programm, die Zwerge finden sie so schön, dass sie ihr einen gläsernen Sarg bauen. Und dann sagt sie selber, wie creepy ist das? Dann kommt so ein Prinz und sagt, ach, schöner Leichnam, darf ich den haben? Und die Zwerge fragen auch nicht nach. Ja, ja, Junge, nimm, ne, gönn dir. Ne? Also wie creepy ist das? Und was lernen wir daraus? Sei schön und warte, dass dich einer abholt mit dem Pferd.
So, ja, natürlich. Ne?
Also das zieht sich ja überall durch. Das ist jetzt komplett zitiert aus dem Programm von Caroline Kebekus. Also es ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, aber das sagen wir ja auch oft genug, ja?
Ja, oder dass halt die Disney-Filme genau dann aufhören. Ne? Dann ist der Prinz da und alles happy und alles ist auf dem Schloss. Aber wie es dann weitergeht, das wissen wir nicht. Ja. Ne?
Fängt die dann an, da zu putzen und zu kochen und er freut sich, dass die Wäsche... Also, wie geht's denn weiter?
Würdet ihr eigentlich manchmal sagen, dass ihr ein bisschen toxisch seid?
Mhm. Für wen?
Für die anderen Alleinerziehenden.
Also ist nicht das, was uns gespiegelt wird.
Nee.
Ne, das haben wir auch am Anfang gesagt, okay, was kommt so als erstes, haben wir vermutet, jetzt kommt irgendwie so ein Shitstorm von den ganzen Männern, die irgendwie meinen, wir zahlen Unterhalt, lass uns in Ruhe, so, ne?
Und was kam?
Kam gar nichts. Nichts, also von der Fraktion gar nichts. Das einzige Negative, was mal war, war eine, die uns erzählen wollte, ja, bei ihr wäre das ja alles nicht so einfach gegangen, weil es in der DDR damals nicht gegangen wäre. Wo wir aber auch gesagt haben, okay, das sind limitierende Glaubenssätze, auch damals hätte sie, weil sie auch Journalistin war, andere Dinge tun können, ja? Mhm. Schreibt mhm. und Bestatter, die, also Journalisten und Bestatter haben eigentlich immer einen Job. Ja. Und Politiker. Ja, aber ansonsten, also das ist so. Da bist du eigentlich, wirst du da nicht arbeiten. Kannst du eigentlich kaum werden. Naja, jedenfalls.
Aber das Spannende bei uns ist halt auch, weißt du, weil wir jetzt dieses Zwiegespräch haben, ja. Das heißt auch, wo du sagst, Therapie, ja, ich hänge auch manchmal durch oder limitiere mich durch einen Glaubenssatz. Ja, aber dann, wenn ich wieder mit Sina gesprochen habe, dann ist das wieder so, da ist wieder die Power drin, da hat man da guckt man wieder aus einem anderen Blickwinkel, ja. Mhm. Und ich glaube, Sina geht es mit mir ähnlich.
Ja, genau.
Dass wir uns so auch gut leveln können. Aber das ist ja das Problem, das viele Alleinerziehende gar nicht haben, so einen Gesprächspartner auf Augenhöhe, der gleiche Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, die gucken im Freundeskreis, die reden mit ihren Eltern, ja, und für Eltern ist es ja durch die alte Generation immer noch ganz schlimm, wenn da eine Trennung ist und die Frau alleine, das ist ja eine ganz andere Generation. Das heißt, sie bekommen Gespräche auf einem anderen Level mit, beziehungsweise werden sehr oft von außen auch in diese Opferrolle gedrängt, auch wenn sie das gar nicht so wollen oder in dieses gesellschaftliche Bild des Allein. Mhm. Und dann ist es sehr schwierig, sich da so aus eigenem Quark immer wieder positiv auszurichten. Deswegen hat auch unser Podcast diese Strahlkraft mittlerweile, weil wir auch, ja, wir sind manchmal... wir hauen auch aus der Hüfte raus. Du nennst es jetzt toxisch. Ich würde es eher inspirierend nennen.
Ich glaube, dass ältere Folgen, wenn du jetzt irgendwo einsteigst, du bist gerade frisch getrennt und du steigst in irgendeiner Folge 80 oder so irgendwo ein, kann es sein, dass dich unser Standing überrumpelt, aber das ist auch nicht das, was gehört wird. Es ist schon so, das sehen wir ja an den Zahlen, dass die steigen ein mit den ersten Folgen. Also es ist so dieses plötzlich alleinerziehend, was nun, das ist ja unsere erste Folge, dann auch erste Schritte durch die Trennung. Mhm. Deswegen ist es auch so gut, dass wir den Podcast eben nicht in Phase 3 gestartet haben, sondern aus Phase 1 heraus. Wenn du dich durchhörst, wächst du mit uns mit, nur dass du nicht 3 Jahre brauchst, sondern eben nur diese 100 Stunden. Mhm. Ja, die dich da durchhören kannst. Und das ist auch das, was uns gespiegelt wird. Dieses, ey, ich habe nur mit euch, das jetzt so war ich so gut vorbereitet, durch meine Trennung zu kommen. Mhm. Ja, oder habe hier jetzt mir selber ein besseres, schöneres Leben aufgebaut. Mhm. Oder bin aus diesem Negativen raus. Ja. Und vor allem, wir sind ja auch da. Es ist ja nicht so, dass wir hier nur quatschen und irgendjemand fühlt sich dann irgendwie, die können ja alle auf uns zukommen. Wir werden auf Instagram angeschrieben, auf unseren privaten Accounts, wie auch auf dem Account vom AE-Team. Silke hat Kommentare auf dem Blog, kriegt E-Mails, wir haben eine E-Mail-Adresse.
Also ihr geht auch ins Gespräch mit euren Podcast.
Ganz oft endet das dann damit, dass die Frauen bei uns im Podcast landen. Ja. Ne? Und wir bilden ja so eine breite Masse ab. Und auch da, es sind ja nicht immer wir, die da an vorderster Front stehen müssen, aber dadurch, dass wir diese Interviewpartnerin haben mit unterschiedlichsten Themen, decken wir natürlich dann für jemanden, der, guck mal, wir können das vielleicht gar nicht haben, eine, die jetzt irgendwie aus so einer Gewaltgeschichte kommt oder was und sich daraus befreit, wir können sagen, ja, geh doch, so, warum lässt man sich schlagen oder so, steckt psychologisch natürlich ganz viel anderes hinter und dann ist es natürlich Gold wert, wenn wir sowas im Interview haben und die das erzählt und uns auch erklärt, okay, wie bist du denn dann da rausgegangen, was waren denn deine Schritte, Weil aus jemand Erfahrungen anders da draußen, genau, das muss nicht unsere Erfahrung sein, aber wir veröffentlichen diese Erfahrung. Es ist ein Riesenschatz an Erfahrung, sodass eigentlich jeder da draußen mittlerweile denken könnte, okay, irgendwie meine Situation ist irgendwo innerhalb dieses Podcasts abgebildet und dann können auch die sich untereinander verbinden. Ja. Weißt du, wir geben ja die Profile an und so. Mhm. Die meisten haben sogar Konzepte entwickelt und sind Coaches geworden für gegen toxische hier und gewaltbereit da und bla. Die haben ja ihre eigenen, so wie wir unsere Sachen machen, haben auch diese anderen Alleinerziehenden ihre eigenen Sachen daraus, weil sie sagen, wir wollen, also ich will nicht, dass es irgendeiner anderen Frau so geht, deswegen habe ich dieses Programm jetzt am Laufen und man erreicht mich hier und da. Und die Leute, die das betrifft, die das hören, die wenden sich nicht an uns, weil die wissen ja, die beiden haben keine Gewaltvergangenheit da in einer Beziehung. Die wenden sich an unsere Interviewpartnerin. Und das ist im Prinzip so ein Riesennetzwerk, wo wir auch die Tragweite oft gar nicht unbedingt sehen oder auch nicht sehen können. Aber das ist natürlich das, was den Podcast zu einem Service-Podcast macht. Es ist ja nicht nur, wir machen hier Therapiestunde, sondern es ist ein Service-Angebot, das wir komplett kostenfrei zur Verfügung stellen an die Frauen da draußen.
Für eine bessere Welt der Alleinerziehenden.
Ja, dass da auch mal so erstmal dieser Selbstwert wieder reinkommt für die Frauen. Dieses, hey, wir wollen eigentlich ein Pendant darstellen zu dem, was sonst medial so angetroffen wird, weil es nicht der Realität entspricht. Ja. Und das bestätigen die letzten 3 Jahre dieses Podcasts.
Das war auch so ziemlich die erste Aussage von Sina, als ich sie um ein Interview bat. Nur wenn wir mit der Berichterstattung aufbrechen, mit der Mainstream-Berichterstattung. Ja. Aber nochmal zurück zu eurem Leben mit euren Kids alleine. Habt ihr hin und wieder ein schlechtes Gewissen, dass ihr einfach denkt, scheiße, jetzt habe ich oder wir haben als Paar oder verkackt, es ist blöd gelaufen, mein Mann hat mich verlassen und deswegen hat mein Kind keinen Vater. Hätte ich irgendwas anders machen können, damit mein Kind einen Vater hat und fehlt euren Kindern hin und wieder?
Ja, das würde ich sehr gerne als erstes beantworten, weil ich habe ja tatsächlich die Situation, der Vater hat ja drei Jahre lang, wie mein Sohn auf der Welt war, ja wirklich von zu Hause aus auch gearbeitet. Das heißt, er war wirklich 24/7 auch zu Hause. Mama und Papa waren 24/7 zu Hause. Das heißt, er ist nicht in irgendeine Bürostunde verschwunden. Das heißt, er hat natürlich Papa alleine erlebt und eine große Bindung durch die ersten Lebensjahre zu ihm aufgebaut. So. Dann kam Töchterchen, nach 2 Wochen hat Papa gesagt Tschüss, hat dann noch ein paar Monate gedauert. Ich glaube 3, 4, bis er dann wirklich ausgezogen ist, wir wirklich alleine dann auf uns gestellt waren. Und ich habe natürlich gedacht, diese Bindung muss irgendwie, ne, wenn er mit mir nicht mehr will, okay, ja, irgendwie doof, aber es wäre super, wenn er einfach für den kleinen Wurm diese Vaterbindung aufbaut, weil sie kann ja nichts dafür. So, hat alles nicht funktioniert, ich habe ihm die Kinder hinterhergetragen, Umgangstermine wurden kurzfristig von ihm geschreddert, er hatte da irgendwie nicht so das Interesse dran, Das musste ich erstmal akzeptieren. Und jetzt sehe ich halt den Unterschied zwischen meinem Sohn, der 3 Jahre mit Papa aufgewachsen ist, und meiner Tochter, die Papa nur unter ferner Liefen teilweise kennt, Es fehlt ihr nichts, weil sie dieses Modell Papa zu Hause nicht kennt, während mein Sohn immer noch trauert, und er ist jetzt 11 und er war damals 3, das heißt, wir reden hier über 8 Jahre, die er dieser Papa-Situation zu Hause, und der hat auch eine stärkere Bindung zu ihm, also für ihn ist es so ein Umgangswochenende, ist super, da hat er Papa wieder,
Wie nennst du das?
Umgangswochenende, genau. Ne, das ist halt, wenn die Kinder haben ja ein Recht auf beide Elternteile. Ja. Und das heißt, wenn du alleinerziehend bist, dann gibt's ja Wechselmodell beispielsweise, wo die Kinder so wöchentlich wechseln, eine Woche Mama, eine Woche Papa. Es gibt das Residenzmodell, wo die Kinder so ganz klassischer, nach ganz klassischer Aufteilung jedes zweite Wochenende dann beim anderen Elternteil sind. Wir sind mittlerweile bei einmal im Monat oder auch mal gar nicht, oder auch mal alle 2 Wochen, wie während der Corona-Zeit. Also wir sind da sehr flexibel im Umgang. Und das ist das Umgangswochenende. Das heißt, da sind die Kinder dann, packen ihre 7 Sachen, Köfferchen. Gestern haben sie ihr Köfferchen gepackt. Papa kam, Kinder ins Auto und weg. Und meine Tochter tatsächlich ist, obwohl sie das jetzt schon seit 5 Jahren mitmacht, weil sie ist erst mit 2, 3 Jahren zum ersten Mal auf so ein Umgangswochenende gegangen. Sie war einfach noch klein und wurde lang gestillt.
Das klingt gerade irgendwie immer noch wie so eine Aktivität. So
ein Umgangswochenende.
Umgangswochenende klingt wie so Klassenfahrt.
Ja, genau.
Also. Ja, aber so ist es auch ein bisschen, weißt du, weil sie beim Papa halt nicht zu Hause sind, bei mir zumindest. Und beim Wechselmodell
Hast
sieht das nochmal anders
dass
aus.
Sie beim Papa nicht zu Hause?
Nee, sind sie definitiv nicht. Das ist wie so ein Kurztrip.
Okay.
So als würden sie Oma und Opa besuchen. Okay. Ja, also er ist ja auch nicht da geblieben, wo wir früher gewohnt haben. Er hatte auch schon andere Beziehungen hinter sich. Die wurden mit wechselnden Lebenspartnern, die dann ganz schnell wieder gewechselt haben, auch schon konfrontiert als kleine Kinder. Und deswegen ist Papa nicht zu Hause. Ja, Papa ist halt, ich meine, das ist halt einfach ein total lustiges, komplett vollgefropftes, medial konsumentales Wochenende, ja. Und Mama ist halt die Basis, ja.
Die Heimat. Ja, bei uns ist das tatsächlich spannenderweise anders. Ich meine, mein Sohn hat es ja nie erlebt, genau wie deine Tochter. Da müsste man ja auch denken, ja, keine Bindung dazu. Dem ist aber sehr bewusst, ich glaube, das liegt daran, dass er so engen Kontakt auch zu seiner besten Freundin hat, die ja in einer Familie mit Vater aufwächst, dass und das ist dann natürlich immer witzig. Wenn er da ist und er kommt nach Hause, dann ist das Erste, was der macht, mit den Kindern rumflaxen. Und mein Sohn denkt natürlich, so ein Papa ist halt irgendwie so, da ist immer Spaß, dass auch mal geschimpft wird oder der mal am Handy sitzt und sagt, ich habe jetzt keinen Bock. Das kriegt er so dann nicht mit. Und der ist schon so, dass der mit 2 Jahren einmal Kontakt mit seinem Vater hatte und dann gefragt habe, ob er ihn auch mal besuchen kann. Dann wurde so komisch nach irgendeiner Ausrede gezögert. Das hat der sofort gecheckt mit seinen 2 Jahren und gesagt, sich umgedreht zu mir im Beisein seines Vaters und gesagt, Mama, ich will einen anderen Papa. Ich will einen Papa, aber nicht so einen wie meinen, weil der kümmert sich nicht um mich. Bam. Und das hätte ich habe ja immer alles versucht, dass die eine Bindung haben. Deswegen hätte ich im Leben auch nie schlecht über seinen Vater gesprochen. Also von mir hat er diese Worte definitiv nicht gehabt. Das hat der so krass definiert. Aber es ist in seinem Human Design ein bisschen erkenntlich, woher das kommt. Der ist da sehr straight und raus mit dem, was er da gerade intuitiv so im Kopf hat. Also das... diese Intensität, so dieses, mein Leben ist jetzt glücklich mit einem Papa, wo ich mir so denke, puh, wo kommt das denn her?
Aber du hattest ja eingangs gefragt, ob wir da ein schlechtes Gewissen haben. Ja.
Ob ihr euch schlecht fühlt, dass ihr die Vaterrolle im Leben eurer Kinder...
In der Schwangerschaft 2 Tage durchgeheult, weil ich mich beim ungeborenen Baby im Bauch entschuldigt habe, dass ich jetzt kein Papa für es habe. Mittlerweile überhaupt nicht mehr.
Also ich muss sagen, man, gerade wenn man so frische kleine Kinder hat, dann ist man ja doch in dieser, dann sieht man ja die Welt auch rosarot und ist auch hormonell gesteuert, dass du gewisse Dinge, die nicht so gut laufen, vielleicht in der Partnerschaft ja auch einfach gar nicht wahrnimmst, ja, oder einfach nicht wahrnehmen willst, ja, weil es ja diesem Harmonie-Thema oder diesem Heile-Welt-Thema ja entgegenspricht. Ich muss sagen, jetzt rückblickend betrachtet auf unsere Partnerschaft bin ich sehr froh mittlerweile, dass wir nicht mehr verheiratet sind, weil es wäre für mich ein tierisches finanzielles Grab gewesen, weil er gar nicht gut mit Geld umgehen konnte. Das heißt, ich habe damals tatsächlich, wo der Kleine erst ein Jahr alt war, bin ich dann in die Selbstständigkeit, also ich bin nicht erst mit Alleinerziehend selbstständig geworden, sondern ich bin schon nach der Geburt des ersten Kindes selbstständig geworden, weil ich da schon die Schwierigkeit gesehen habe, wie soll ich meinen Creative Director, 60 Stunden die Woche plus Job, Wochenende, Teamverantwortung mit diesem Kind vereinbaren, dann bin ich ja keine Mama mehr. Mhm. Ja, da habe ich ja gar keine Zeit für das Kind. Aber ich bin ja schon Mama geworden, um auch mich um mein Kind zu kümmern.
Ja.
Und da bin ich schon in die Selbstständigkeit gegangen und ich habe dann tatsächlich in einem halben Tag, also da habe ich schon sehr effektiv gearbeitet, habe ich durch freiberufliche Arbeit mehr verdient als er. Und dann bist du in einer ganz komischen Situation, wenn du eigentlich die Mama bist, die ja noch ein Säugling oder ein Kleinkind zu Hause hat, dann aber in kürzester Zeit mehr Kohle verdient, aber dann doch die ganze Care-Arbeit noch stemmt, plus irgendwie nach außen immer so auch bei so Hauskrediten, da wird immer der Mann als erstes angeschrieben, aber ich habe das Haus bezahlt, ja, und das ist auch wieder eine ganz komische Situation, die auch nicht diesem klassischen Bild entspricht.
Die für dich aber vielleicht ganz gut war?
Ja, natürlich. Als Vorbereitung super gut, weil mit Geld konnte ich schon immer gut und ich mag Geld und das ist für mich auch kein Thema. Ja, aber ich... Also
her damit.
Aber er hat halt viel Geld ausgegeben. Das heißt, also ich habe im Prinzip unser Leben finanziert, ja. Und wenn ich aber bei ihm geblieben wäre, also mir die Kohle ist durch die Finger gerannt und es kamen ständig neue Projekte und dieses und jenes und sonstiges und... Wie gesagt, es ging Schlag auf Schlag und wir hätten auch gar nicht so die Ruhe gehabt, wie wir sie jetzt durch unser Familienleben haben. Also ich sehe nicht nur diesem Trauer eines heilen Familienbilds, hänge ich eigentlich gar nicht mehr nach, weil ich kann dadurch erstmal viel verstehen, warum ich mir überhaupt so einen Partner ausgesucht habe. Das ist ja auch oft so ein Thema. Aber ich kann meinen Kindern auch Dinge ermöglichen, die mit ihm vielleicht auch gar nicht möglich gewesen wären, ja. Also ich sehe da auch viele, viele Vorteile drin. Natürlich hat man mal Punkte, wo man sagt, boah, wieso habe ich jetzt hier keinen zweiten sonst was, der mich jetzt hier gerade mal auffängt oder meinen Arm nimmt oder mit dem ich das Problem jetzt wälzen kann. Logisch, ja, hat man.
Also schon hin und wieder mal ein schlechtes Gewissen.
Nee, gar kein schlechtes Gewissen.
Nein?
Schlechtes Gewissen.
Aber hat man nicht so vielleicht, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, der Papa wäre irgendwann weg, dann würde ich vielleicht irgendwann mal denken, ach Mann, jetzt haben die wegen mir, rutscht man dann schon wieder in die
Situation. Ja, aber warum bist du schuld?
Ja, dass man dann einfach denkt, da ist kein Papa, weil ich es nicht hingekriegt habe.
Warum? Wieso
ziehst du dir den Schuh an? Also hätte ich jetzt so gedacht, dass das vielleicht, wenn man da reinrutscht, dass da reinrutscht, klingt auch immer alles so negativ. Aber wenn man dann alleinerziehend ist, dass man sich dann Gedanken macht, dass der zweite Paar oder der Partner, der Papa nicht da ist.
Und dann muss man irgendwann an den Punkt kommen, zu realisieren, dass du genau für eine Sache zuständig bist und das ist deine Beziehung zu deinen Kindern, so wie alle anderen Menschen im Umfeld dafür verantwortlich sind, was sie für eine Beziehung zu den Kindern haben. Du bist nicht verantwortlich dazu, was die Großeltern für eine Beziehung zu den Kindern haben, was der eigene Vater für eine Beziehung zu den Kindern hat. Das Einzige, wo du vielleicht noch mit zu tun hast, ist, welche Beziehung haben die Kinder untereinander. Da kannst du natürlich als Mutter dran arbeiten. Ne?
Und natürlich
Und du bist nur für deine Beziehung zu den Kindern.
Ja, aber auch deine Beziehung zu dem anderen Partner. Warum habe ich mir den ausgesucht? Ja, es sind immer zwei in so einer Beziehung, auch in der Kommunikationsebene, das schon.
Ja. Glaubt ihr, das sagt ihr jetzt erst und wenn ich euch die Frage gestellt hätte, nach einem Jahr alleinerziehend sein, hättet ihr sie mir anders beantwortet?
Bei mir war es ja so, ich wurde getrennt und da war unglaublich viel Wut. Mhm. Ja, also ich hätte dir wahrscheinlich wie ein Rohrspatz von den ganzen Ungerechtigkeiten um die Ohren gepfiffen und warum jemand, weißt du, die Sache ist ja auch die Sache mit der Sicherheit. Das heißt, man geht ja als Frau gewisse Wege in Ehe, ne, so Absicherung, man fühlt sich irgendwie abgesichert. Manche bauen noch ein Haus auf diese Absicherung drauf oder machen Eheverträge oder sonst was. Es fühlt sich ja so nach Sicherheit an. Mhm. Ja. Und wenn du, wie ich, an einem Punkt warst, wo du merkst, dass diese ganze Sicherheit völlige Illusion ist und der andere einfach dich von heute auf morgen stehen lassen kann und alle Brücken abbrechen kann, dann denkst du dir auch, wir haben ja noch geheiratet gehabt, ja, es ist ja so viel Vertragliches, sage ich mal, so viel Bindungen, die man so in die Sicherheit gemünzt hat. Und wenn du das merkst, dass das möglich ist, ja,
dann. Aber ja, ich hätte die Frage anders beantwortet, wenn du mich das näher dran gefragt hättest an dem Thema. Weil ich ja so war, dass ich, deswegen, meine Antwort vorhin war ja auch, bei mir war erstmal diese Hoffnung, nicht dieses, ich brauche einen neuen Partner, sondern mehr die Hoffnung, kann man den noch irgendwie ins Boot holen wieder, weil das ist nun mal der Vater. Für mich war auch am Anfang die Vorstellung irgendwie total assi, wenn ich jetzt irgendwie nochmal irgendwann anders Familie haben will, dann habe ich eventuell zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern. Das war für mich schon so eine komische Vorstellung.
Weil man einfach die Grundeinstellung von Familie eine andere ist.
Wie ja, weil,
man groß geworden ist.
Weil man das, und das ist so im Unterbewusstsein verfestigt, dass einem das eigentlich gar nicht richtig bewusst ist, wie sehr das Bild von Familie an einer glücklichen Partnerschaft hängt. Ne?
Ja, komplett.
Also das ist total irre. Das ist so, man denkt immer so darüber nach, ja, das ist ja so selbstverständlich. Das ist ja das, was man in den Filmen sieht und so, ne? Das ist ja irgendwie alles so selbstverständlich, dass das dann so ist. Und dann wird dir das unter den Füßen weggezogen. Und dann stehst du da oder liegst dann da und denkst, jetzt kann ich ja nie wieder einen Partner haben, weil das ist ja dann voll assig.
Also ich muss sagen, rückblickend, also ich weiß, Kinder waren in meinem Leben schon vorgesehen, also irgendwie Kinder ja, aber so mit dem Partnerschaftsthema hatte ich sowieso auch vorher schon irgendwie so dieses klassische Enge von jetzt bis in die Ewigkeit, damit habe ich eh immer schon geschluckt, das liegt mir nicht, ja. Und dementsprechend sage ich, Familie ist, wo Kinder sind. Ja, ob das jetzt Pflegeeltern sind, ob das die Großeltern sind, wo die, oder die Oma, muss ja noch nicht mal ein Pärchen sein, wo das Kind groß wird, oder ob das Patchwork ist oder ob das ein Mehrgenerationenhaus ist, ist eigentlich völlig Hupe. Ja. Hauptsache, du fühlst dich wohl damit. Mhm. Ja. Und deswegen schlechtes Gewissen. Ich sag mal andererseits, meine Eltern haben sich auch getrennt, da war ich pubertär, 14, 15. Viele warten ja auch mit diesem, die Kinder müssen noch mal größer werden, ja, damit wir es dann offiziell machen, aber Papa wohnt vielleicht doch schon irgendwo im Keller in einem Hobbyraum oder schläft da oder hat ein getrenntes Bett oder
jetzt
so irgendwas.
Spüren die doch die Kinder, oder?
Und das ist nämlich ein ganz schlechtes Bild von Beziehung, auch Selbstwert von Frauen, was du deinen Töchtern eventuell vorlebst, ja, und das sehe ich als viel größeres, als größere Gefahr, weil bei uns in der Familie zu Hause war es tatsächlich so, dass es nicht so diese Liebe zwischen den Eltern gab. Also klar, Sex oder so irgendwas oder irgendwelche Bedürfnisse, aber so diese herzöffnende Liebe, so diese kleinen Gesten oder so, wie man sich ja in der Partnerschaft auch mal so romantisch vorstellt, das wurde mir nie vorgelebt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich sehr schade, weil gerade die ersten Jahre auch sehr prägend sind. Und es heißt ja nicht, dass wenn du getrennt wirst oder getrennt bist, das nicht weil du das nicht plötzlich in einem halben Jahr der nächste Partner, ich kenne viele Paare, die tatsächlich aus einer Partnerschaft kamen, Learnings draus gezogen haben, nicht die Wiederholungstaste, sondern wirklich Learnings draus gezogen haben und jetzt in einer viel besseren Partnerschaft sind. Und ja, es ist halt nicht vielleicht das leibliche Kind von beiden Eltern, ja, aber es kann gut werden.
Mhm. Ja. Seid ihr eifersüchtig, wenn ihr andere Familien seht?
Nein. Absolut.
Happy,
nicht.
Sollen machen, was sie wollen. Wart ihr mal eifersüchtig,
ja, wenn ihr? Nein, eifersüchtig, nicht verletzt. Also bei mir war es so am Anfang, dieses auf den Spielplatz gehen und so diese Angst davor, dass ich eventuell in der Öffentlichkeit anfange zu heulen, weil dann eine glückliche Familie auf dem Spielplatz steht. Aber das Spannende war, dass mir das A nicht passiert ist und B, wenn ich dann erstmal entdeckt man andere Alleinerziehende, ne? Also man hat plötzlich so einen Blick darauf, warum ist die eigentlich immer allein mit dem Kind hier? So, da habe ich ja noch nie einen Mann gesehen.
Ja, ist lustig, ja.
Ne? Und das andere ist, da wo du vielleicht mal eine Familie siehst, oder auch im Freundeskreis, ich rate ganz dringend dazu, dahin zu gucken. Weil diese Idee, dass die das leben, was du gerne hättest, das ist ja das, was dann Eifersucht hervorrufen würde, wenn du diesen Gedanken hast, dass die das haben, was du gerne hättest und du es aber nicht hast und die aber schon. Und es ist in der Regel nie so. Guck da mal genau hin. Das ist nicht die Art von Beziehung, die führen, die du gerne hättest. In den meisten Fällen nicht. Ich kenne selbst im Freundeskreis nur ganz wenige Paare, wo ich sage, ja, die passen zusammen, die haben auch so ihre Sachen, die sie zu klären haben, aber das ist so eine Einheit mit allen Höhen und Tiefen, das sind die wenigsten. Bei den meisten ist wirklich so dieses, ja, also würde ich den heute kennenlernen, wären wir nicht zusammen. So, also da ist ganz viel so drin, wo ich mir so denke, naja, also ganz ehrlich, ich möchte nicht tauschen. Ich bin deutlich lieber alleine mit meinem Kind, als die Themen mit irgendeinem Kerl zu haben, die du mit deinem Mann hast. Ne? Also das sind so Sachen, wenn man da genauer hinguckt, wirklich erlaubt euch da hinzuschauen und auch zu sehen, dass es eben nicht so ist. Und es hilft auch, nochmal festzulegen, wie man sich das eigentlich vorstellt und wie man es gerne hätte, um eben entsprechend irgendwann vielleicht eine Beziehung zu führen, die auf dem Niveau ist, auf dem man es haben will. Mhm. Nämlich auf Augenhöhe, auf so einer liebevollen partnerlichen Ebene mit gegenseitiger Unterstützung, dass ja, eben nicht so unbedingt in dieser Falle der, ich bin aber abhängig jetzt oder ich möchte mich wieder von irgendwem abhängig machen oder möchte wen anders von mir abhängig machen.
Ne? Also ich muss jetzt ja so gegen Ende unseres Interviews mal wieder meine Facebook-Gruppe ins Feld führen, weil ich habe ja von Gut Alleinerziehend auch eine Facebook-Gruppe mit teilweise über 8000 Alleinerziehenden drin und das ist wirklich so diese Anfangsfrage von vielen frisch Getrennten, wenn sie zum ersten Mal so ein kinderfreies Wochenende haben. Das ist ja, wenn die Kinder aber auf dem Umgangswochenende sind oder auch wenn sie nur mal bei Oma und Opa oder sonst wo sind, ja, oder auch zum ersten Mal im Kindergarten und man ist noch zu Hause oder hat da gerade nicht so dieses Loch, weil du halt auch oft in Partnerschaften ja auch den größeren Anteil der Care-Arbeit übernommen hast. Das heißt, du bist sehr auf dieses Kind fokussiert und jetzt ist es plötzlich nicht da. Mhm. Ja, und dann fallen wirklich viele in so ein Loch und wissen gar nicht, wie sie diese 3 Tage oder die 2 Tage oder seien es auch nur ein paar Stunden
füllen,
also sie wieder sich, also selbst spüren, für sich selbst Zeit und sonst was zu haben. Und dann gibt es ganz viele, die natürlich dann im Frühling rausgehen, an einem Spielplatz vorbeilaufen oder vielleicht auch ne, irgendwie Kinder, Familie auf der Straße sehen und dann sofort diese Illusion da rein projizieren.
Das könnte meine Situation sein.
Die haben was ich nicht habe und dann tatsächlich ganz tief in Löcher fallen, unglaublich tiefe Löcher. Allein wieder so was zu finden, was einem selber Freude macht. Ich meine, hey, ich habe kinderfreies Wochenende und ich bin jetzt hier nach Bielefeld gefahren zu Sina und wir sind jetzt hier im Podcast-Studio, das kann ich mit meinen Kindern nicht machen, ist doch super, ja. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und da gilt es wirklich, das zu machen, was Sina sagt, nämlich guck da wirklich mal genauer hin und überleg doch mal, wie war denn eure Beziehung, als das Kind da war? Es gibt ja dieses Thema Alleinerziehend mit Mann, wo Frauen komplett im Stich gelassen werden in ihrer Ehe oder in ihrer Beziehung und alles mit den Kindern machen. Hauptsache, sie haben dieses Bild und diese Absicherung. Und dann aber sagen, ja, aber es war doch irgendwie schön. Nee, das ist so positives Umgedrehe in deinem Hirn. Also guck, überleg nochmal, wie war es wirklich? Wie habt ihr wirklich Leben gefühlt? Und was dann ein ganz schwieriger Punkt ist, ist, wenn der Ex-Partner eine neue Beziehung hat. Die Next, ja? Und wenn dann plötzlich Umgangswochenende ist und dein Kind oder deine Kinder fahren am Wochenende dann zu einem Paar, nämlich dein Ex, Partner plus neuem Partner oder neuer Partnerin.
Bonusmama eventuell.
Ja, und das ist dann wirklich so, darf die jetzt mein Kind miterziehen? Also das ist für die ganz schlimm, weil dann ist ja plötzlich diese Happy Family, die du ja eigentlich mit diesem Partner wolltest, aber du bist rausgeflogen. Ja. Du bist ausgetauscht worden, ja. Und das ist so wirklich so hier Messer, Dolch, Stech rein, ja. Das kann sehr schmerzen. Ich muss mittlerweile sagen, ich bin total happy, dass mein Ex nicht mit den Kindern alleine ist, weil es sind zwei Kinder und ich weiß, wie anstrengend das sein kann. Und er ist es halt nicht 24/7 gewohnt und ich bin sehr froh, dass da zwei Erwachsenenpaare, also zwei Erwachsenenaugenpaare auf zwei Kinder gucken, damit er nicht überfordert ist und damit da irgendein Unfall passiert.
Aber ich glaube, bis so eine Aussage kommt, dauert es, oder?
Ja, und es hat sehr viel.
Weil das klingt schon sehr vernünftig jetzt.
Und es hat sehr viel mit den Illusionen zu tun.
Weil wenn ich daran denke.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Zitronengesicht?
Das ist Wollaffe-Gesicht.
Wollaffe, okay. Würde ich in so eine Situation rutschen,
ja.
Also und dann würde der mit einer anderen meine Kinder betreuen. Ich würde
und vor allem,
was er ist muss das? Es dir nicht sagen, was er mit dem macht. Du kriegst ja nicht mal, du hast kein Recht darauf zu erfahren.
Halt, aber es ist
ja, genau, viel Spaß. Ja.
Aber es ist doch allein schon Kopfkino, dass du denkst, die machen jetzt voll, weißt du, das ist ja dieses Bild, du guckst raus und du bist allein und du siehst diese Happy Family, vielleicht ist diese Happy Family, die ja gerade vor dir vorbeirennt, ja auch so ein Umgangs-New-Next-Sonst-was-Konstrukt.
Aber ich sag's natürlich gerade auch aus einer Situation heraus, wo alles gut und schön ist.
Ja, ne? Natürlich
kann man sich das dann gar nicht vorstellen.
Nein.
Ich glaube, wenn
Nein,
man dann...
Nein, definitiv. Nee, allein schon, wo die erste Next auftauchte, uff.
Dich mag ich nicht.
Nee, persönlich lerne ich die ja nie kennen, das hält er ja komplett raus, aber allein dieses, was hat die, was ich nicht hatte, ja, da ist man wieder im Persönlichen.
Wie ich denken würde, aber ich habe nochmal gesagt, dass das natürlich auch schwer vorstellbar ist, wenn man happy ist.
Ja, und wenn man nicht happy ist, ist es umso schwerer eigentlich. Also dieses, wie du schon sagst, du sitzt dann da alleine und wurdest ausgetauscht, so nach dem Motto, und erfährst auch nicht, was die da machen. Denkst ja, die machen da jetzt einen auf heile Familie und die Kinder könnten es irgendwie viel schöner finden.
Hm. Die Angst. So,
vor allen Dingen, das ist da der Ausnahmemoment, da ist dann ja alles cooler, da passieren dann die tollen Ausflüge.
Ja. Und da werden Sachen gekauft, oder?
Ja, sowas.
Du kriegst dann teilweise dann völlig überzuckerte, verdrehte, lang aufgebliebene, viel medienkonsumierte Kinder. Du hast da ja keine Möglichkeit. Also ein Umgangswochenende oder eine Umgangszeit, der Vater oder die Mutter, die ist dann in der Verantwortung.
Und du bist die Doofe, die Regeln macht.
Ja.
Und einen Rahmen vorgibt und einen Alltag strickt, ne?
Ja.
Ja.
Spannend.
Ja.
Aufregend.
Und bei dir im Freundeskreis, gibt es da irgendwie Alleinerziehende? Hast du vorher mit dem Thema schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt?
Ganz bisschen, aber nicht viel. Also ich muss sagen, ist irgendwie alles Bubble bei mir.
Mhm. Ja.
Was ich jetzt aber gut fand, dass ich ist alles Zufälle. Ich bin durch Zufälle zu Milkids gekommen, ich bin durch Zufälle dann an dieses Thema und es öffnet einfach nochmal ganz anders die Augen. Also,
ja, auch halt für dich selbst als Mutter,
bin,
ne?
Ja, und ich bin halt aber auch immer so dieser, ich bin so ein richtiger Klassiker. Also ich bin mit Andi seit, das darfst du halt nie im Leben sagen, aber ich glaube elf Jahre sind wir jetzt zusammen. Es ist immer alles so nach Bahn gelaufen. Das Einzige, wo wir uns nicht an die Regeln gehalten haben, war erst Kind, dann heiraten. Mhm, okay. Aber ansonsten ist alles so super klassisch. Mhm. Da ist halt immer alles so scheiße, Alleinerziehenden, Kacke. Wie geht's denn da auch den Kindern? Wie kriegen die das hin? Geht's denen da gut bei?
Die Sache ist ja, Kinder, wie gesagt, wir hatten ja vorhin dieses Thema, wenn du eine schlechte Beziehung vorlebst, dann nehmen die natürlich auch sehr, sehr viel davon auf. Ja?
Ja, und das ist das, was ich durch diese Gespräche, durch dieses Lesen, durch dieses Hören, bei Solomütter habe ich mir viel die Artikel in dem Magazin durchgelesen. Also du siehst ja ganz andere Seiten da jetzt hinter.
Genau.
Da wirst du aber so halt nicht mit konfrontiert, wenn du so in deinem Alltag
vor dich hin paddelst. Nee, dann das Mainstream-Medien, weshalb ich dir eingangs sagte, machen wir nur, wenn wir damit brechen.
Ja.
Genau.
Ich habe auch eine Freundin zum Beispiel einfach gefragt beim Spazieren, wie stehst du dir denn die Alleinerziehende vor? Und sie sagte auch so, ja, eher so ein assiger Typ. So direkt. Aber so ist es halt einfach. Man hat das, deswegen ist es ja gut und schön, wenn immer wieder dieses Thema aufkommt und mit einem richtigen Gesicht besetzt wird.
Richtig.
Und aber ich glaube halt trotzdem, bin ich auch immer noch fest von überzeugt, ich glaube, dass es diese diese starken Frauen gibt, wie ihr es seid, die es annehmen, umsetzen, was draus ziehen. Ich glaube aber auch, dass es diese Frauen gibt, die in so große Löcher fallen, dass sie da immer noch drin hocken. Ja, und weil es ja auch immer unterschiedliche Gründe gibt.
Alle Gesellschaftsschichten. Ne?
Genau, es alle zieht halt alles durch. Und die, ich glaube auch, dass es welche gibt oder viele gibt, die halt armutsgefährdet sind und wo halt die Kinder dann auch direkt in Armut groß werden, weil sie einfach vom System nicht aufgefangen werden.
Ja, genau.
Und das finde ich katastrophal.
Das Schlimme ist ja, sie werden ja nicht nur nicht aufgefangen, sondern sie werden vom System überhaupt erst in die Situation gebracht.
Ja, genau. So, ne? Dass da,
also,
und dann kriegen, also das ist halt mein Hassthema, Beamte einen neuen Familienzuschlag. Alter,
das ist mein zweites Hassthema.
Das war das gleiche Thema. In der Woche kam der Zeitungsartikel, wo wir das Gespräch hatten. Boah, ich wäre irgendwie an die Decke gegangen, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, dass da schon wieder mehr, die kriegen ja auch Kindergeld. Und dann kriegen sie, oder? Ist das so, ne? Hm. Ja, und dann kriegen sie noch einen höheren Familienzuschlag. Rückwirkend. Nehmt doch die Kohle und packt es zu den Families, die es brauchen. Ich glaube nicht, dass Familien, wo einer verbeamtet ist, irgendwo irgendwie nur Probleme haben, finanziell klarzukommen. Das glaube ich nicht.
Naja,
hab mich noch nie studiert.
Also nicht existenziell, aber die Ausgaben steigen ja erfahrungsgemäß mit den Einnahmen.
Ja, ja, aber ich glaube halt nicht, dass die am Armutsrisiko irgendwie zu knacken haben. Dass, ob die überhaupt darüber Bescheid wissen, keine Ahnung. Mhm. So, da könnte ich halt die Decke.
Ja.
Das ist mein Hassthema.
Ja.
Dass es dann eine Zweiklassengesellschaft in Deutschland gibt, komme ich nicht drauf klar.
Ja, und mein Thema ist halt, dass wenn du anfängst, in das Thema Alleinerziehend irgendwie gefühlt auch zu rutschen, dass du halt nur auf diese negativen Bilder gebrandet wirst, diese Mainstream-Meinung, und die zieht halt nochmal
runter.
Ich habe auch gedacht, ich kriege auch sehr, sehr viele Anfragen von Medien, ZDF und wie sie alle heißen, und die suchen immer nur genau dieses Klischee, was für sich Alleinerziehende, die dem Kind keine Schultüte kaufen können oder die jetzt mit der Inflation nicht mehr in den Supermarkt gehen können oder irgendwie nur noch, was für sich vom Knäckebrot leben, und dann sage ich mir auch, können wir es mal bitte rumdrehen? Also wenn ihr bitte, ich schreibe das den Redakteuren auch, könnt ihr, wenn wir bitte mal ein anderes Bild von Alleinerziehenden zeichnen dürften,
bin ich dabei.
Auch, was sind Lösungen? Nicht immer nur auf die Probleme starren.
Wie kommen denn Alleinerziehende durch die Inflation was können alle anderen daraus lernen?
Ja, oder
das hatten wir ja mit Corona, dieses plötzlich wurden wir, vorher sieht dich keiner als Alleinerziehende, ne? Plötzlich mit Corona alle so, wie machst du denn das? Und wir so, wie immer. Weil das Problem, was ihr jetzt neu habt, da sind wir schon.
Ja, da habe ich auch ein ziemliches Déjà-vu gehabt, muss ich sagen, zu der ersten Erfahrung als Getrennte. Zu dem, wie wir als Mütter und Familien in der Corona-Krise im Stich gelassen wurden. Es war ein sehr, sehr ähnliches Feeling, sage ich mal. Mhm.
Ja.
Ja, gut, dass ihr das gemacht habt.
Ja.
Gut, dass ihr euch getroffen habt.
Ich bin super gespannt auf die nächsten 100 Folgen und auf die Frauen, die wir interviewen werden.
Es stehen ja noch einige sehr geile Folgen in nächster Zeit an. Da sind wir schon total happy, dass wir die haben. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal eure Sichtweise des Alleinerziehendseins mit uns teilen wollt, coole Geschichten zu erzählen habt oder euch aus den miesesten Situationen selbst rausgearbeitet habt oder auch vielleicht mit Hilfe euch rausgearbeitet habt, dann schreibt uns einfach und kommt mit uns in Kontakt.
Genau, entweder auf Instagram, das AE-Team, oder per E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. Silke guckt mich schon so an, so, überlässt sie es mir jetzt? Wie war die nochmal, die Adresse? Ja, okay. Fame, vielen Dank, dass du mal als eine Mama von Outside der alleinerziehenden Bubble dem ganzen Thema so ein bisschen auf den Grund gegangen bist mit uns. Und vielen lieben Dank. Und ich glaube, wir gehen jetzt was essen, ne?
Wir gehen was essen. Wir feiern jetzt die 100. Hunger, ne? Und
Mangiare.
Macht's gut.
Dann machen wir jetzt offline weiter.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen.
Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.